Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 16 der Apfelnerds. Auch heute mit einigen Themen. Und,
ja, aber ohne Thorsten.
Genau, leider ohne Thorsten. Der ist im verdienten Urlaub. Und den wollen wir ihm natürlich auch gönnen.
Natürlich. Grüße.
Genau, schöne Grüße aus dem sonnigen Deutschland. Wir essen ein Eis für dich mit. Ich weiß nicht, wie warm es ist, wo du bist. Aber
ja, warten. Genau.
Ja.
Tun wir. Aber vorher haben wir mal wieder ein paar Gerüchte gesammelt. Ja, fängt langsam an, so ein bisschen was Richtung Sommerloch zu gehen, habe ich den Eindruck. Aber naja, gut, ein paar Sachen sind trotzdem zustande gekommen.
Könnte man meinen, ja.
Ja, ne, also bis heute Morgen hatten wir nicht viel. Aber naja, gut, es ist immer, der Mittwoch ist immer der glückliche Tag für uns, was die Nachrichten angeht.
Ja, irgendwie schon.
Bevor wir es vergessen, iOS 14 Beta 3 ist eben gekommen. Ne? Können wir auch noch nichts zu erzählen, weil ist ja gerade eben erst gekommen. Da ist der Mittwoch vielleicht ein bisschen unglücklich für.
Ja gut, ich rechne auch immer mit dem Dienstag. Ich finde das seitens Apple nicht in Ordnung, dass sie das einfach jetzt am Mittwoch gemacht haben. Denn eigentlich sollten sie wissen, dass die Apfelnerds dann aufzeichnen. Und es deutlich günstiger für uns ist, wenn wir doch einen Tag Zeit haben, uns das anzugucken. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob die Corona-API jetzt mit der neuen Beta geht. Das würde mich nämlich tierisch interessieren, aber ich hab sie sogar runtergeladen, das ist schon passiert, aber mein iPhone ist zu leer, um es zu installieren.
Oh was.
Da ich noch mit der Familie telefoniert habe und während Telefonaten das Ding Gott sei Dank nicht installiert, sonst wären sie weg gewesen. Und und danach war es halt so leer, also unter 50%, dass das iPhone gesagt hat, nö, mein nicht.
Jo, naja, gut, dann werden wir warten müssen. Wir erwarten aber jetzt auch keine großen Neuigkeiten. Falls es was ist, werden wir das nachreichen, wie üblich.
Ja, genau.
Ja, fangen wir an mit den Gerüchtereien, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, dann eine kleine Nebengeschichte eigentlich, nur nicht wirklich relevant, aber fand ich faszinierend. Sagen erstmal, worum es geht. Und zwar, es gibt Bilder, gerüchtete Bilder, also es scheint ziemlich realistisch zu sein, dass irgendwo in China stoffummantelte Kabel von Apple unterwegs sind. Also Lightning-Kabel, USB-C auf Lightning-Kabel.
Wahnsinn. Aber, nicht schlecht. Ich meine, man kennt ja die ummantelten Kabel seitens Apple, so ist es nicht. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich von Apple ist oder ist es so, dass das eigentlich vom Dritthersteller ist, der dann, dass dann Apple zugeordnet wurde. Das kann ja auch sein.
Ja, also die Infos, die waren relativ genau. Also da wurde sogar aufgeführt, dass es sich um den C94-Stecker handelt. Das ist der aktuelle Stecker, der Lightning-Stecker-Version, die an Apples aktuellem USB-C auf Lightning-Kabel eben dran ist. Die haben unterschiedliche Varianten mit unterschiedlichen Leistungsdaten und vor allen Dingen, was den Strom angeht, unterscheiden die sich unter anderem. Und in diesem Fall der C94 ist halt eben für USB-C ausgelegt. Das ist also das Original Lightning-Stecker und die interne Hardware. Da sind ja zwei Chips drin, wenn ich mich richtig erinnere, soll sich wohl auch als Apple-Original identifizieren. Also klingt schon danach, als könnte das ein Originalkabel von Apple sein. Gut, kann man letzten Endes nur abwarten. Könnte natürlich auch eine Fälschung sein.
Ja.
Nichtsdestotrotz, aber ein ganz spannendes Ding. Die Bilder, die man von dem Kabel sehen kann, die erinnern stark an das Stromkabel von dem HomePod. Das kennst du jetzt nicht, aber ich kann es zumindest gerade vergleichend mal erwähnen. Das ist nämlich auch stoffummantelt.
Okay.
Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Da habe ich mir auch immer gedacht, da sollten sie mal alle Kabel mitmachen, weil das ist wirklich ein schönes, schönes Ding. Ja, und das erinnert tatsächlich daran. Sieht also ein bisschen dicker aus, wie so das Standard USB-C auf Lightning-Kabel, was es jetzt momentan gibt. Und ja, hat halt eben dann diese Stoffummantelung drum. Man kann das vergleichen mit diesen Nylon-Kabeln, die man ja bei Amazon und Co. auch günstig bekommt. Fühlt sich halt eben ein bisschen anders an, ne? Weil Nylon ist ja eine Kunstfaser und das, was Apple da benutzt, ist, glaube ich, Baumwolle, also zumindest beim HomePod benutzt haben.
Okay.
Ist Baumwolle, wenn ich mich nicht vertue. Also das fühlt sich warm und weich an. Und das Nylon, das ist ja eher so ein bisschen kälter und glatt.
Ne? Also das haptische Feedback wäre vollkommen anders.
Im Vergleich zu den. Ja. Also das. Ja. Letzten Endes, vielleicht da gerade mal einen Ausflug zu machen, ich liebe ja diese Nylon-Kabel, ne? Also die Kabel, die mit dieser Nylon-Ummantelung bespannt sind, die gibt es ja seit einiger Zeit von vielen, vielen Herstellern. Ich bin ein großer Fan von den Kabeln von Anker, aber auch die Amazon Basics-Kabel, die es in den letzten Wochen teilweise wirklich nur für wenige Euro gegeben hat. Das ist krass, was die da für Preise, für niedrige Preise für verlangt haben.
Ja, das ist übel.
Ja, ich habe also wirklich einen ganzen Satz Kabel letztlich bestellt, als sie die so für, was war das, ne? So irgendwie 4 Euro war, glaube ich, das unter einem Meter Kabel, 0,9 Meter Kabel. Ja. Das war so günstig, dass man echt mit den Ohren wackeln musste. Und ein 3 Meter Kabel habe ich, glaube ich, für 8,50 Euro oder sowas bekommen. Und noch ein paar dazwischen. Also das waren wahnsinnige Preise. Lohnt sich mal nachzuschauen. Beziehungsweise wir können mal einen Link in die Shownotes machen. Ich weiß allerdings nicht, was jetzt gerade aktuell die Preise sind und ob die wieder hochgegangen sind.
Ja, die muss man allgemein beobachten, ne? Die Preise. Also ich meine, das ist ja eh so eine Sache. Das sind ja Tages- bzw. Stundenpreise und die müssen stimmen. Und da muss man beobachten. Da können wir allerhöchstens mal hier Camel empfehlen bei Amazon. Genau, da kann man nämlich sich die Preise tracken lassen und vor allem auch die Preisverläufe angucken. Das finde ich immer sehr hilfreich, gerade bei vermeintlichen Angeboten, dass man mal nachgucken kann und sagen kann, okay, ist das tatsächlich ein gutes Angebot oder wollen sie das nur als ein gutes Angebot machen? Und deswegen, da kann man auf jeden Fall sehr gut vergleichen. Das mache ich eigentlich fast grundsätzlich mittlerweile. Weil das klingt ja manchmal total gut, so ein Angebot. Und dann guckst du da rein, dann siehst du ja, das war aber auch schon mal deutlich günstiger. Und das ist es sogar regelmäßig. Du siehst auch, kannst halt auch schön sehen, ist das jetzt ein einmaliges Angebot oder kommt das öfter zu dem Preis? Ne? Muss ich das unbedingt jetzt holen? Und es gibt manchmal wirklich so gute Angebote, die müssen sofort quasi gekauft werden. Aber eher selten, meistens Sachen, die kommen halt in ein paar Monaten oder so. Sogar ein paar Wochen schon wieder.
Mhm. Ja, genau. Also ich bin auch ein großer Freund von Camel. Für alle, die sich jetzt wundern, das ist tatsächlich einfach dreimal das englische Wort Kamel hintereinander geschrieben. Keine Ahnung, wo dieser Name herkommt. Aber die machen tatsächlich einen tollen Service, nämlich sie scrapen quasi alle Amazon-Produkte, scrapen sie regelmäßig und haben halt eben eine historische Anzeige des Preises. Das heißt also, man kann immer sehen, wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt. Wenn die Produkte länger schon verfügbar sind, dann halt eben auch wirklich über lange Zeit. Wenn man jetzt also so teure Sachen wie hier eine Profikamera oder sowas kaufen möchte, da kann man also auch teilweise sehr spürbare Preisreduktionen erwarten im Laufe der Zeit, wenn man ein bisschen warten kann. Und da ist sowas natürlich großartig. Ne? Wenn man sich da irgendwie ein Limit setzen möchte, dann kann man das einfach bei Camel entsprechend eintragen, kann dann sagen, hier ist meine E-Mail-Adresse, sag mir bitte Bescheid, sobald der Preis unter N Euro fällt, und dann bekommt man eine E-Mail, sobald es da runterfällt. So.
Genau.
Das ist manchmal vielleicht nicht super Echtzeit, weil sie ja scrapen. Das heißt also, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass dann nur für wenige Minuten die Preise runterfallen und wieder hochgehen, dann sind sie manchmal zu spät. Aber sollte der Preis regulär runtergehen für ein paar Stunden, ein paar Tage, dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Das heißt, man bekommt nicht alles zwingend mit, aber die meisten Fluktuationen bekommt man mit. So, und das lohnt sich natürlich, wenn große Preise dahinter stehen, besonders Oder aber halt eben, wie jetzt zum Beispiel bei sowas wie Kabeln, man kann drauf warten. Ne, man sagt sich einfach, ja, ich könnte mal potenziell noch ein Kabel brauchen, wenn die mal unter so und so viel Euro jetzt gehen, dann ja, kaufe ich die. So, und dann kann man das machen.
Ja, also das lohnt sich in dem Fall. Das ja, machen wir auch immer, lassen uns dann eine E-Mail schicken und das hilft auf jeden Fall.
Richtig. Ja, und manchmal ist das auch so ganz, ganz unverhofft. Man hat dann irgendwie noch so einen Preismonitor laufen für irgendwas und dann gibt es dann plötzlich auch mal super Rabatte oder irgendwie sowas. Wir hatten das letztlich mal für ein Netzteil, was ich sogar schon mal gekauft hatte in einem Angebot. Und dann gab es da irgendwie mal ein super Sonderangebot dann irgendwie in einer Aktion. Bei Amazon gibt es ja auch immer wieder diese Preisaktionsgeschichten. Und das, da fiel das nochmal so dramatisch runter, dass ich doch tatsächlich direkt noch eins gekauft habe. Ja, mich jetzt dessen freue, dass ich 3 Stück davon habe. Ja. Gut, kann man darüber diskutieren, ob das notwendig gewesen wäre, aber es war ein gutes Schnäppchen.
Genau. Das ist ja manchmal auch viel wert.
Ja, richtig. Genau. Ja, zurück zum Thema. Stoffummantelung, ich freue mich drauf. Also sie haben ja jetzt seit langen Jahren diese nackten Kabel gehabt. Und ich habe mich tatsächlich genau beim Auspacken vom ersten HomePod dabei erwischt, wo ich gedacht habe, Mensch, das hätte ich gerne mal auf anderen Kabeln drauf, weil das einfach schön ist, was sie da für das Stromkabel gemacht haben. Ich spekuliere wirklich mal hart darauf, dass das sehr ähnlich sein wird von der Art. Ja, und kann man mal gespannt sein.
Ja.
Vielleicht wird es ja sogar einen Zug in die Geräteverpackungen ziehen, also in die Geräteverpackungen einziehen. Wenn wir jetzt in Zukunft tatsächlich nur noch ein Kabel in der Verpackung bekommen sollten, machen sie vielleicht dann auch ein Pro-Kabel rein.
Wer weiß, ja.
Und ansonsten wird es halt eben bestimmt für 50 Euro zusätzlich zu bekommen sein, wenn ich Apples Preise so
das, im Hintergrund das in jedem
habe.
Fall.
Muss das ja dann teurer sein wie das normale.
Ja, außer sie sortieren sie aus, das normale. Ne? Das kann natürlich sein, dass ein Ersatz wird quasi. Muss man abwarten.
Ist das realistisch?
Nein.
Genau.
Aber ich hoffe.
Ja, hoffen kann man ja immer, ne? Hoffen, bis der Tag zu Ende ist.
Aber ich muss auch sagen, ich habe, ich müsste jetzt echt überlegen, ich habe noch nie ein originales Apple-Kabel nachgekauft.
Echt?
Ich glaube
kein
nicht.
Einziges.
Ja, vielleicht mal eins, aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber nicht in der Häufigkeit, dass ich jetzt sagen würde, ich kann mich da explizit dran erinnern. Das auf jeden Fall nicht. Weil normal habe ich immer Drittanbieterkabel gekauft, weil ganz ehrlich, die Apple-Kabel für den Preis auch nicht besonders gut waren.
Ja, also in der letzten Zeit, deswegen auch gerade eben diese Empfehlung hier von den Drittherstellerkabeln, also Anker und auch die Kabel, die ich eben erwähnt hatte, das waren USB-C-Kabel. Ja, es gibt natürlich auch noch USB-C auf Lightning-Kabel. Die gibt es ja auch offiziell lizenziert. Anker verkauft die ja zum Beispiel dann mit den offiziellen MFI-Zertifikaten. Das sind halt eben dann gute Kabel. Ne? Kann ich im Prinzip eigentlich sehr empfehlen. Also bitte MFI-zertifizierte Kabel kaufen. Die sind in der Regel dann gut. Bitte nicht den ganz billigen Schrott kaufen.
Nee, um Gottes
Willen. Da habt ihr in der Regel keinen Spaß mit.
Da Spaß am falschen Ende, definitiv.
Ja, genau. Ansonsten ist es aber definitiv so, wie Sascha gerade sagte, die Apple-Kabel im Allgemeinen, das Zubehör ist ja in Europa einfach so brutal teuer geworden. In Amerika ist es ja schon schmerzhaft teuer und durch den Umrechnungskurs ist es dann bei uns wirklich brutal teuer. Und das ja, lässt mich halt eben mittlerweile nicht mehr dazu raten, Apple-Zubehör zu kaufen, so leid es mir tut.
Also absolut nicht. Also egal, also jetzt USB-A auf Lightning kriegst du ja hinterhergeschmissen von Drittanbietern und zwar zertifiziert. USB-C auf Lightning auch. Du kriegst für die MacBook Pros super Angebote, die was Adapter angeht, ob USB-C auf Ethernet oder sowas. Da steht leider das, was Apple da verkauft, in keinem Verhältnis. Ne? Und schon gar nicht auch. Also die müssten ja so viel Qualität mitbringen, so viel ja besser machen, dass das geht ja eigentlich gar nicht bei dem extremen Preis. Ne? Das ist ja brutal.
Ja, genau. Und in der letzten Zeit hat sich das ja leider halt eben auch nicht weiterentwickelt. Ne? Das ist ja genau das, weshalb wir auch sagten, ne? Die Kabel haben sich ja lange Zeit nicht geändert. Es gab so viele Leute, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass das oft Bedienfehler sind, aber es gibt so viele Leute, die darüber schimpfen, dass die Apple-Kabel nicht so stabil sind. Und letzten Endes ja, ist natürlich immer schwer nachzuvollziehen, ob andere Kabel diese Probleme nicht auch haben, aber im Prinzip gibt es schon Kritik an den Kabeln, die man auch natürlich in gewisser Weise schon weitergeben kann.
Ja, also
vielleicht an der Stelle nochmal eine ganz kleine Detour gerade, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, ich kenne sonst, also ich hatte mal, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, Kabelhersteller gibt es glaube ich immer noch, Syncwire. Die haben mal ein Kabel, habe ich mal ein Kabel gekauft mit so Alu-Geflecht drumherum. das war von denen beworben als hält ein Leben lang, unzerstörbar, keine Ahnung. Natürlich haben die Leute sofort Unfug gemacht und damit Autos abgeschleppt und natürlich reißt das irgendwann. Brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Die Garantie ging natürlich darüber hin, darauf, dass bei normaler Nutzung das niemals kaputt geht. Und ich hatte das jahrelang im Auto feste drinne und gerade Auto ist immer schlecht, weil es wird sehr warm, es kriegt sehr viel UV-Licht ab und da wird die Isolierung sehr gern spröde. Also ich kenne das von vielen anderen, diese Apple-Kabel sind da innerhalb von einem halben Jahr, konntest du die meist wegschmeißen. Wenn die viel in der Sonne hingen im Sommer, das war manchmal echt scheiße. Und das
vielleicht nicht ganz so schnell, aber kann ich zumindest bestätigen, dass sie verschlissen und spürbar verschlissen auch, ja.
Ja, und das Ding habe ich nach 2 Jahren aus dem Auto geholt. Habt jetzt gedacht, okay, jetzt wenn du das jetzt auseinanderziehst, bröselst, keine Chance, das Ding funktioniert und ist einwandfrei. Also das war das damals, ich glaube, 11 Euro gekostet und ist damit ja immer noch deutlich günstiger als ein Apple-Kabel. Es war für ein normales Kabel und für ein 3-Anbieter-Kabel teurer, aber ich habe gedacht, komm, will auch nicht ständig im Auto ein neues kaufen und ich benutze das bis heute. Zwar jetzt weniger, weil es hat noch USB-A, aber großartig, ganz ehrlich.
Ja, also ich habe jetzt seit einiger Zeit so ein Nylon-Kabel im Einsatz und das hält sich auch deutlich besser, dass das auf der Oberfläche schon nicht so angegriffen wird. Das scheint schon das Wesentliche daran zu sein. Ja, was ich aber gerade noch zwischenschieben wollte, das war einmal diese Bemerkung bezüglich des Handlings von Kabeln, weil ich das sehr oft immer noch falsch gemacht sehe, möchte ich das mal ganz freundlich einschieben an der Stelle, dass doch bitte jeder mal darauf achten soll, wie er das Kabel rauszieht. Vor allen Dingen geht es bei den Lightning-Kabel um die Seite, wo der Lightning-Stecker dran ist, also wo man das vom iPhone abzieht. Denn der Lightning-Stecker, der steckt ja relativ fest und den steckt man ja, wenn man jetzt diese Kabel benutzt, ja dann häufiger an und ab. Und aber das gilt im Allgemeinen. Nur an dieser Stelle ist das halt eben besonders problematisch, wenn die Leute das nicht richtig machen. Und zwar der einzige Trick, um ein Kabel nicht kaputt zu machen in so einer Situation, ist ganz banal das Kabel am Stecker rauszuziehen und nicht am Kabel. Ja, das scheint vielen Leuten nicht bewusst zu sein, dass wenn man das am Kabel zieht, das halt eben einen Belastungspunkt am Stecker gibt, nämlich genau da, wo das Kabel in den Stecker geht. Und genau diese Stelle ist das, was man, wenn man das so im Internet so durchs Dorf getrieben sieht, halt eben immer das Problempünktchen ist, wo die Leute ihre Kabel kaputt machen. Wenn ich das sehe, ich habe ja Radio- und Fernsehtechnik gelernt und auch einige Jahre Kundendienst gefahren, ich kenne diese Defekte auch von Haushalten, von überall. Ich habe die immer und immer wieder gesehen, diese Defekte. Genau denselben Art von Defekt, dass das Kabel an dieser Stelle die Hülle kaputt hat. Die ist dann so komisch aufgespreizelt und dann früher oder später gehen dann natürlich auch die Drähte dann an der Stelle kaputt. Und ja, meistens ist das einzig und allein wirklich dadurch gekommen, dass man es am Kabel abgezogen hat, statt am Stecker. Das heißt, die Empfehlung einfach für jeden, der solche Probleme haben sollte und sich vielleicht ein kleines bisschen dabei ertappt hat, das am Kabel abgezogen zu haben, fangt doch mal an, das am Stecker abzustecken in Zukunft. Ihr werdet staunen, wie lange die Kabel halten.
Wenn ihr jetzt wüsstet, wie oft ich das schon gehört habe, weil Daniel da sehr pedantisch bei ist, was ja vollkommen in Ordnung ist. Und er hat ja auch vollkommen recht. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich das nicht manchmal falsch machen würde, wenn ich mal gerade keine Lust oder gerade keine Zeit habe. Ich kenne das aber, also erstmal auch von Lightning und sowas Kabeln, aber ich kenne das vor allem auch von Stromkabel von Leuten, die dann einfach beim Sauger, die haben ja meist fest installierte Stromkabel, an dem Stecker, anstatt am Stecker zu ziehen, einfach am Kabel reißen wie die Wahnsinnigen und dann irgendwann rumheulen, wenn das Ding nicht mehr funktioniert. Macht man auch nicht. Ja, es gibt eine Zugentlastung, aber die ist nur für den Notfall gedacht und nicht für Dauerbetrieb. Ne? Also ja, das kann man machen, aber dann verschleißt sowas halt schneller. Ne? Das ist wie ständig mit quietschenden Reifen im Auto loszufahren, dann gehen die Gummis auch schneller weg. Da kann man hinterher auch nicht zum Reifenhersteller gehen und sagen, mal, ich bin ja jetzt 6 Mal nach dem Plan gefahren, ich habe kein Gummi mehr. Ne? Also so funktioniert es nicht. Ja, das ist eine andere Fehlbedienung, die ich kenne von Lightning-Kabeln. Was heißt Fehlbedienung? Wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt. Die ich auch früher gemacht habe, ist und zwar, wenn man im Bett lädt und fummelt aber noch an seinem iPhone rum. Und dann setzt man sich das quasi mit dem Stecker auf den Bauch. Dadurch wird natürlich das Kabel unten extrem abgeknickt. Die guten Drittanbieterkabel machen das ganz gut mit, ehrlich gesagt. Gerade diese Nylon-Dinger, die sind da recht stabil, wenn ich da jetzt nicht natürlich drücke wie ein Ochse. Die Apple-Kabel sind allerdings sehr empfindlich. Also die gehen, knicken da unten dann ganz schnell kaputt und das dann wirklich nicht gut. Also muss man halt immer überlegen, ne? Was will man, ne?
Ja, gut. Also grundsätzlich, die Kabel, die sind halt eben nicht dafür gedacht, an dem eigentlichen Kabel gezogen zu werden. Und die sind auch nicht dafür gedacht, dass das Kabel geknickt wird. Also grundsätzlich kann man das auch einfach nochmal betonen, dass Kabel nicht zum Knicken gedacht sind. Die nehmen dann irgendwo immer Schaden. Sogar relativ schnell. Ne? Also vielleicht kann es bei den Nylons etwas verzögert werden, aber früher oder später werden die, sobald die knicken, hast du halt eben einen Schaden im Kabel und dann könnte auch sein, dass Datenübertragung gestört ist und solche Sachen. Also da wäre ich immer vorsichtig mit. Kabel nicht knicken, schön am Stecker rausstecken, einstecken. Werdet ihr sehr, sehr glücklich sein und auch mit Apple-Kabeln sehr glücklich sein. Ich bekomme sehr oft, um das abschließend gerade noch zu sagen, große Augen, wenn ich sage, dass ich immer noch das erste Lightning-Kabel habe, was ich mit dem ersten iPhone 5 bekommen habe, also das erste, was ich quasi jemals in der Hand gehalten habe, und das ist immer noch im Einsatz und es ist immer noch in Ordnung.
Doch. Ja, glaube ich, ehrlich gesagt, ob ich das noch habe, weiß ich nicht. Ich habe so viele, dass ich habe die nicht markiert.
Na, deswegen, ja. Normalerweise markiere ich es auch nicht, aber dieses eine ist mir in Erinnerung geblieben. Es ist mittlerweile etwas vergilbt, es ist aber tatsächlich die ganze Zeit im Einsatz gewesen. Ich habe es letztlich tatsächlich abgebaut jetzt. Aber es ist, also, weil ich alles auf USB-C umgestellt habe.
In den Ruhestand geschickt.
Genau, aber es ist tatsächlich bis vor kurzem hier noch in meiner Ladestation im Einsatz gewesen und ich wusste, welches es war und das war die ganze Zeit da verbaut und ist jeden Tag an- und abgesteckt worden.
Ja. Ja. Und, also ist allgemein so, ne, wenn man pfleglich mit den Sachen umgeht und sie so benutzt, wie sie auch gedacht sind, dann hat man meist am längsten was davon.
Genau. So. Wie gesagt, das Ganze hat nichts damit zu tun, dass man potenziell stabilere Kabel machen kann. Ne? Also
in dem Sinne. Vor allem für den Preis.
Genau. Ne? Also erst recht für den Preis.
Ja. Also dass Apple dann absolut viel zu teuer ist, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist definitiv so. Und dann sollten sie meiner Meinung nach schon länger dran schrauben, aber haben sie bisher nicht. Vielleicht kommt jetzt mal was. Wäre doch gar nicht verkehrt.
Richtig. Ja, so viel dazu. ja, was hatten wir noch an Neuerungen gehabt diese Woche? Neuigkeiten gehabt diese Woche? Ah, zum iPhone 12 gab es noch ein paar kleine Gerüchtsergänzungen. Ja gut, da waren irgendwie komische, konfuse Gerüchte mit 5G diese Woche unterwegs. Das brauchen wir jetzt gar nicht wiedergeben. Irgendwie angeblich sollen erst voll ausgestattete 5G-fähige Telefone kommen und später dann irgendwie reduziert ausgestattete. Das kann ich nicht nachvollziehen, das brauchen wir gar nicht im Detail ansprechen. Aber da war ein Titbit dabei, den habe ich noch mitgenommen, und zwar die iPhone 12. Also man muss vielleicht auch mal direkt von Anfang an bezweifeln, dass das eventuell richtig ist, sage ich dann noch dazu, weil das aus derselben Quelle ist, die ich gerade erwähnte. Die DigiTimes, der ein oder andere, der News kennt, Gerüchte kennt, der weiß, dass die sehr unterschiedlich gut qualitative Gerüchte produziert. So, was wollte ich sagen? Wir haben gesagt, dass alle iPhone 12 dieses Jahr 5G-Support bekommen sollen.
Ja, also
bisschen unerwartet, oder?
Also ich finde, also ehrlich gesagt, aus meiner Sicht nicht, weil ich weiß, man könnte das auf die Pros beschränken, aber auf der anderen Seite, warum? Also ist das wirklich so ein Pro-Feature? Ich finde nicht. Also ich als Pro-Nutzer und auch als kommender Pro und weiterhin Pro-Nutzer fände das viel zu wenig. Also ich kaufe mir kein Pro wegen 5G, wegen einem Standard, der sowieso erst in 3-4 Jahren mal hier in Deutschland was wird, wenn überhaupt. Und der mir nichts bringt. Deswegen zahle ich nicht 1.000 Euro. Ne? Also das halte ich, also da muss mehr kommen von Apple.
Ja gut, du hast ja jetzt eh schon die Pro-Schiene. Natürlich wird die ja weitergefahren. Ich hätte aber jetzt angenommen, dass 5G erstmal ein Pro-Feature sein könnte. Man könnte das auch noch unterscheiden, weil 5G sind ja zwei unterschiedliche Technologien. Ja, man muss da immer auseinanderhalten. Einmal die sogenannte Sub-6-Technologie. Das ist quasi der Nachfolger von UMTS, LTE und so weiter, die quasi in dem Frequenzbereich arbeiten unterhalb von 6 GHz, wo auch die bisherigen Mobilfunkstandards alle gefunkt haben, was ja auch wiederverwendet werden kann nach den neuen Lizenzen, die jetzt rausgegeben werden. Und dann gibt es die sogenannte Millimeter-Wave-Technologie. Das ist dann das, was im 50 GHz-Bereich funkt und in Zukunft dann zum Beispiel an den Laternen in der Fußgängerzone hängen soll, die dann mehrere Gigabit Datendurchsatz möglich machen sollen, allerdings leider nur auf wenige Meter Entfernung. Das ist natürlich dann auch der besondere Fall dafür. Das heißt, da kann man jetzt natürlich nicht irgendwie eine Wohnanlage mit versorgen oder sowas. Ne? Das geht nicht. Das müsstest du dann in dein Arbeitszimmer reinhängen, wenn du das haben wolltest. Ansonsten wäre das nicht realistisch. Und ja gut, da hat noch keiner von gesprochen bisher, dass das geht.
Also das wird dann interessant. Dann sind nicht immer nur die an den Laternen hängen, Leute, die unbedingt Pokémon Go spielen und da irgendeine Arena gefunden haben oder irgend so ein Vieh, sondern dann könnten es auch die Idioten sein, die einfach was runterladen. Ne? Und da könnten dann auch wir beistehen.
Ja, genau. Schnell mal Xcode runterladen. Ich gehe mal unten zur
genau, Laterne. Richtig. Genau, das also abwarten. Ja. Wie gesagt, 5G, sehr schön, alles nett. Frage ist natürlich, wie das immer steht und fällt mit dem Ausbau. Ich bin ja jetzt Gott sei Dank bei einem guten Anbieter. Von daher hoffe ich mal auf guten Ausbau.
Ja, gut. Alle hatten sie ja versprochen, in Deutschland jetzt in einigen Städten zu starten. Ich glaube, Telekom und O2 hatten auch sogar Köln als Startstadt angekündigt. Ne? Ich meine, Telekom hätte schon gestartet, aber O2 noch nicht.
Ja, die Telekom, also bei der Telekom weiß ich, die haben schon gestartet, ja.
Ja, also so hätte man zumindest eine Chance, das mal zu testen. Jetzt für uns, wir sind ja zumindest arbeitstechnisch ab und an mal in Köln. Ja gut, aber ich wollte eigentlich noch auf die Unterscheidungen nochmal zurückkommen. Also einmal gibt es diese zwei unterschiedlichen Technologien und diese unterschiedlichen Technologien erfordern auch andere Antennen, weil die halt eben in ganz anderen Frequenzbereichen sind und deswegen optimiert werden müssen für diese entsprechenden Frequenzbereiche. Und weil die so weit auseinander liegen, macht das einen Unterschied. Also die 50 GHz Antennen, die sehen einfach anders aus von der Konstruktion her wie so eine 2, 3, 4, 5 GHz Antenne. Da kann man so ein allgemeines Design machen. Also vor allen Dingen für Millimeter Wave wird man sehr wahrscheinlich extra Antennen machen müssen. Und deswegen würde ich, wenn ich das jetzt orakeln sollte, tippen, dass nur die Pro-Geräte Millimeter Wave Support bekommen werden und die anderen nicht. Das ist dann sehr wahrscheinlich die Unterscheidung. In Deutschland ist das dann, wenn es so kommt, tatsächlich relativ unspannend, weil Millimeter Wave auch von der Telekom, wenn ich das richtig mitbekommen habe, noch nicht gestartet worden ist. Das ist nur dieser, Moment, stimmt gar nicht, ne? Die haben nur Millimeter Wave versteigert, ne? Die anderen Frequenzen haben sie noch nicht rausgegeben. Also okay, momentan eher so rum. Da müsste man mal gucken, wo sie dann diese Millimeter Wave Geschichte momentan einsetzen.
Ja, also die ich meine, es waren auch nur die Millimeter Wave Sachen, die bisher versteigert wurden. Ja, wie gesagt, das kommt ja eh immer drauf an, wie ist die Infrastruktur, wie können sie die mal eben nur aufhängen, wie weit muss da auch noch ein Kabelnetz hinterhängen, und damit der Ausbau vorangeht und auch natürlich ein bisschen, wie motiviert sind sie, ne?
Ja, das Faszinierende an diesen Access Points ist ja, dass die Daten da auch hinbringen müssen, ne? Also an den Laternenmast hängen, gut und schön, aber da müssen sie auch noch Glasfaser hinhängen.
Ja, genau. Ne? Also die Leistung muss ja auch irgendwie da ankommen. Die kann man ja nicht aus der Luft greifen. Deswegen.
Ja. Das, und wo bekommt die Telekom die Glasfaser her?
Ja, nicht von sich. Die müssen sie wahrscheinlich anmieten. Und wo liegt denn bitte Telekom Glasfaser aus in den 10 Städten da in Deutschland? Also.
Ja gut, also natürlich haben die ihre Backbones, klar, ne? Also das ist jetzt nicht das, was wir hier meinen, aber halt eben jetzt dann wirklich so, ne? Also da geht es ja wirklich drum, an jeden Laternenmast oder jeden zweiten oder sowas so einen Access Point dran zu machen, und das bedeutet ja, dass man halt eben auch eine Menge Datenrate wirklich dann zuliefern muss, und das ist nicht einfach so mal schnell mit ein Glasfäserchen irgendwo hinlegen gemacht. Das wird wirklich spannend, wie sie das regeln wollen. Bin ich mal gespannt, ob sie da überhaupt sowas wie die Fußgängerzone von Köln, was natürlich da ein schönes Beispiel ist, weil einfach nur zwei Straßen realistisch dann zum Beispiel jetzt irgendwie mit Highspeed versorgen wollen. Und natürlich, das finde ich dann auch immer noch lustig obendrein, ob es überhaupt Sinn macht. Ich bezweifle ja diesen Sinn immer noch.
Ja gut, ich weiß auch nicht, also was brauche ich am Handy? So eine extreme Leistung, ne? Also an Downloadrate. Ich meine, wenn ich jetzt nicht hier den neuen Blockbuster runterladen will oder und selbst da reicht auch weniger, ne?
Ja. Vor allen Dingen in der Fußgängerzone den aktuellen Blockbuster runterladen.
Ja, genau. Ne? Das meine ich ja. Also ich meine, unterwegs, ne, selbst wenn du 3-4 Filme gucken willst, da reicht ja LTE auch locker aus. Ne? Also das ist ja alles nicht das Problem. Also zumindest, wenn du jetzt bei der Telekom bist. Ne? Wenn du jetzt bei anderen Anbietern bist, dann kannst du 2-3-4 Streams nicht gleichzeitig laufen lassen, weil einfach in der Innenstadt nicht genug rumkommt.
Gut. Wobei ja erfahrungsgemäß in Köln, wir haben uns das ja beide auch schon angeschaut, die da gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Hier bei mir auf dem Land ist das eher ein Problem.
Ja, gut. No? Nein, war nur Spaß, aber die allgemein, wie gesagt, ich finde auch LTE, ich meine, geht maximal mit 300 Mbit oder ich glaube sogar maximal Ausbau 450. Das ist ja, ganz ehrlich, das ist mehr als die meisten zu Hause haben. Das ist eine unglaubliche Leistung, und vor allem dann noch mit diesen bescheuerten Tarifen, die es dann gibt, dass man immer nur hier 20 Gigabyte hat oder sowas. Was soll ich mit so einer Leistung? Ne? Also es bringt mir ja dann am Ende auch nicht viel, wenn ich nur so ein begrenztes Datenvolumen habe. Weil ganz ehrlich, ich kenne das selber hier zu Hause. Wir haben beide einen Gigabit-Anschluss als Internet zu Hause. Und wenn ich da Xcode runterlade mit 10 Gigabyte, mit Fullspeed, die sind innerhalb von 2 Minuten locker da durch, ne? Und da hatte ich nicht mal Fullspeed im Grunde. Und also da sind 20 Gigabyte gar nichts. Also ich lade, wenn ich was zum Runterladen habe, wie hier jetzt neue Betas und gerade Xcode-Sachen, da lädst du auch locker mal 100 Gigabyte runter, und das merkst du gar nicht, ne? Und was soll ich damit, wenn du dann überlegst, das kriegst du auch übers Handy, schön und gut. Aber bringt mir das, wenn das in 2 Minuten verbraucht ist? Nix.
Richtig, ne? Genau. Ja, und das ist dann eben der Trade-off. Du hattest ja eben gesagt, bei der Telekom gibt es halt eben hohe Datenraten. Bei O2 gibt es dafür dann die passenden Tarife.
Ja, das muss noch zusammenwachsen.
Ja, genau, das muss jetzt noch zusammenwachsen, das wäre dann der nächste Schritt. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, ne? Bei O2 gibt es jetzt diese Unlimited-Tarife, von diesen dreien, die unteren zwei, die irgendwie gedrosselt sind auf, ich glaube, 2 und 10 Megabit pro Sekunde. Ansonsten aber unlimited sind, die sind ein bisschen meh, die sind auch teuer. Aber für 50 Euro gibt es dann schon eine echte volle Flatrate, die wirklich unlimited ist mit Full LTE. Und gut, halt eben O2-Standard, ne? Die machen keine 300 Megabit in der Regel, aber 50 so in der Stadt schafft man dann auch schon in der Regel, sage ich jetzt mal, ne? So, oder 40 von mir aus, aber es ist schon genug, um da ganz gut mit auszukommen. Ja, aber halt eben hier bei mir auf dem Land zum Beispiel auch überhaupt nicht so. 2-3 Megabit ist ja das höchste der Gefühle, was ich hier im Arbeitszimmer durch meinen kleines mobiles Routerchen geschoben bekomme. Ja, aber das ist halt eben O2, die haben halt eben da sehr unterschiedlich gut ausgebaut, je nachdem.
Ein bisschen, also mal toten Punkt, sage ich, findest du überall, bei jedem Netz. Klar ist der bei der Telekom, ich bin ja überzeugter Telekom-Kunde, was den Mobilfunk angeht, da findest du den auch, wenn du willst, aber ich muss auch sagen, klar ist da der Landausbau echt nicht schlecht. Ich habe auch schon am Rückweg von München übers Land habe ich auch 2 Stunden Fußball gestreamt ohne Unterbrechung, ne, in HD. Das war überhaupt gar kein Problem. Da bin ich mir ziemlich sicher, das hätte man mit O2 nicht hinbekommen. Aber ja, die sind halt schweineteuer. Ich finde das auch total schade, dass die Telekom dann nicht offener ist mit den Volumenbegrenzungen. Also ich kann ja verstehen, sie wollen sie nicht direkt ganz abschaffen. Alles gut. Das wird dann wahrscheinlich auch ein Riesengeheule-Management, vermute ich mal. Ja, aber macht doch, also was will ich mit einem 5G-Tarif? Was soll ich mit der Werbung, dass da ein Gigabit drüber geht, wenn ich nur 20 Gigabyte habe? Das ist Murks. Das bringt, also dann werb 5G, dann dreht die Preise ein bisschen runter, damit er da wenigstens in Richtung O2 kommt. Die müssen ja nicht denselben Preis halten, um Gottes Willen, weil sie stecken nun mal auch viel mehr Geld in den Ausbau. Das muss ja alles irgendwie finanziert werden. Von mir aus rechtfertigt das irgendwie. Ja.
Ohne Frage.
Aber mach 100 Gigabyte. Nochmal, wir reden hier über einen Gigabit-Anschluss. Ne? Ich meine, ich habe jetzt noch meine Fritzbox nicht angeschlossen, die ich jetzt gerade gekauft habe, die mir mal das anzeigt, was ich hier so verbrauche. Da können wir gerne mal ein Update zu bringen. Aber gerade in so Zeiten, also was jetzt nicht zum Beispiel nicht abwegig ist, dass ich sage unterwegs, ich lade die neue iOS-Beta. Die können zwischen, ich sage jetzt mal, 300 bis 4 Gigabyte alles haben. Theoretisch, ne? Also, ne, was Apple da halt so ändert. Und ja, wie oft kann ich das jetzt im Monat machen? Ne? So, es kommen mindestens mal 2 Betas, ne? So. Ich habe aber X Geräte, ne? So, das heißt, ich könnte nicht ein Update wahrscheinlich fahren, ohne dass die Telekom mir dann schreibt, sie haben ihr Datenvolumen verbraucht. Es tut mir leid und ich zahle denen nicht wenig im Monat, ne? Also, ja, ich habe schon einen rabattierten Tarif irgendwo, weil ich bin. Ich habe Magenta 1, dann hast du noch hier diese Family Cards, die sich reduzieren, alles gut, aber trotzdem, also ich würde mich nicht beschweren, wenn ich für den Preis, den ich habe, und da reden wir jetzt über ungefähr 65 Euro, einen unbegrenzten Tarif schon kriegen würde. Bin ich ja immer noch 15 Euro über O2. Ne? Von mir aus macht 70, aber ey, 85 Euro für einen unbegrenzten Tarif und dann auch noch ohne Handy, das ist schon, und das Allerschlimmste, und das, da können Sie mir erzählen, das mit den Multisims, dass sie Geld kostet, das ist Abzocke. Ganz ehrlich, das ist wirklich pure Abzocke von der Telekom, meiner Meinung nach, weil ich tue die eine habe ich in meiner Apple Watch, die braucht gar keine Daten, weil meistens nutzt sie ja das Handy. Und ja, wenn ich jetzt mal theoretisch joggen gehen würde, was ich nicht tue, aber ne, könnte ich ja machen und sagen, ich höre dann Apple Music darüber, dann geht das ja eh auf mein Volumen. Ich weiß überhaupt nicht, was diese mehr kosten sollen. Die sollen mir nicht erzählen, dass das Einbuchen in der digitalen Welt mehr Geld kosten würde. Das ist Quatsch. Ja. Und dann will ich noch ein Test-iPhone damit bestücken und schon zahle ich 10 Euro noch mal im Monat mehr, weil ich 2 Multisims brauche. Ja. Und wenn ich den Unlimited-Tarif nehmen würde, ja, dann wird es ja ganz crazy, weil dann zahle ich 5 Euro für die Apple Watch, Gott sei Dank, aber 30 Euro, wenn ich noch ein zweites iPhone nutzen will. Aber, ne, und das ist, tut mir leid, das ist einfach, ich finde das nicht in Ordnung. Das ist teurer machen als bei normalen Tarifen, weil es geht um Unlimited, okay, aber bitte nicht so viel teurer. Das ist, ne, also 6-mal teurer, das geht dann auch irgendwann nicht mehr. Das finde ich halt schade, weil ich würde super gerne viel mehr Leute von der Telekom überzeugen, aber die meisten sagen einfach zu Recht auch, es ist zu teuer, das stimmt auch und ich bin jetzt einer, der wirklich sagt, okay, Qualität hat ihren Preis, alles gut, aber bei den Multisims, die waren mal umsonst, die Zeit kenne ich auch noch und dann hatte ich meinen Vertrag verlängert und ich so, ja, die kosten aber jetzt, ne? Dann habe ich damals alle eingestampft. Und seitdem mir auch kein iPad zum Beispiel mehr mit Mobilfunk gekauft, weil ich es einfach nicht einsehe. Ich zahle doch nicht 5 Euro für ein Gerät, was ich echt selten mal benutze. Ne? Das sind ja alles keine hochgenutzten Karten. Ja, also das verstehe ich nicht. Das finde ich dann irgendwo schade. Ne? Und da vergrault man sich dann auch irgendwie. Und, das ist einfach nicht ganz so dolle.
Ja, ja. Es ist halt eben wie so üblich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Also man bekommt die eine Welt, man bekommt die andere. Traumhaft wäre eine Zwischenlösung. Ne? Also ich bezahle ja gerne gutes Geld für gute Leistung. Ich wäre also wahrscheinlich bei einem Anbieter in der Mitte sehr zufrieden, ne? Der mir mehr Leistung liefert als O2, aber halt eben nicht so brutal teuer ist, wie die Telekom das dann wiederum ist. Und ja. Das gibt es halt eben leider nicht. Ne?
Vor allem, man könnte es ja, ne, also wenn man es nicht mehr über die Datenvolumensunterscheidung macht, wie teuer ein Tarif ist, dann machst du über die Geschwindigkeit. Ne? Drossel die Geschwindigkeit für die Leute, die nicht viel zahlen, gibt es ja in anderen Ländern auch. Ist trotzdem immer noch unlimited, aber die Geschwindigkeit ist nicht so hoch als Idee. Ja, genau. Ja, nun mal. Dann geht es ja darum, dass man eventuell auch,
Lass mich gerade einwerfen, diese Drosselgeschichte, das hat ja O2 jetzt umgesetzt, ne? Mit diesen 3 Unlimited-Tarifen, einmal gedrosselt auf, wie gesagt, ich glaube 2 Megabit, dann 10 Megabit und dann Unlimited, der dritte. Okay. Das Problem an diesen Tarifen nur ist, dass ich die überteuert finde. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeschaut, was sie kosten, das mache ich mal gerade hier mal wieder live zwischendrin.
Ich musste gerade Siri wegklicken auf meinem Mac, die meinte, sie musste aus irgendeinem Grund anspringen. Aber es ist schon, also wie gesagt, ich finde, es gibt andere Unterscheidungsmerkmale. Mach von mir aus, ja, bei den einen, damit, wenn da jetzt wieder anfängst, Qualitäten von Videos zu drosseln, heulen wieder alle rum, von wegen freiem Internet, okay, aber dass man, also da, weißt du, du musst halt Unterscheidungsmerkmale machen, ansonsten, gibt es keinen Grund für die Leute, was Teures zu kaufen. Ne? Wenn Mercedes demnächst sagt, der AMG kostet dasselbe wie der normale 200er, ne? Aber der hat dann eine andere Farbe, dann ist das jedem egal und die kaufen trotzdem alle den AMG und die machen nur noch miese. So funktioniert das System halt nicht, das ist ja auch in Ordnung, das verstehe ich auch. Irgendwelche Unterscheidungsmerkmale musst du machen und wenn es alles unlimited ist, ja, dann...
Ja. Also ich habe jetzt die Preise gerade mal nachgeguckt. Also der 2 Megabit-Tarif kostet 30 Euro, der 10 Megabit 40 Euro und der Unlimited dann 50. Okay. So, und man ahnt schon, ne, dass die zwei unteren eigentlich viel zu nah an dem Unlimited dran sind. Eigentlich müsste da ein Sprung dazwischen sein, wenn die so eingestellt
also
sind.
Also der Zweier ist natürlich mit 2 Mbit ist schon sehr unattraktiv. Also jetzt aus meiner Warte. Ne? Es gibt Leute, die würde, also für Leute, die jetzt nur WhatsApp schreiben, mal ein Bildchen schicken, die brauchen zwar auch keinen Unlimited-Tarif, aber geschenkt. Ne? Aber für die reichen theoretisch jetzt auch mal 2 Mbit. Das ist schon brutal langsam. Ne? 10 sind dann wieder gut nutzbar, muss ich sagen.
Ja, also,
das ist zwar lahm, wenn du mehr als nur ein bisschen was surfen und so drüber machen willst. Aber in der Tat, der Sprung zu mach, was du willst, ist dann auch sehr nah. Ne? Also hätte ich mal gut 20 Euro zwischengepackt.
Richtig.
Und nochmal, ich kann das nachvollziehen. Das soll Geld kosten. Die Leute lasten ja auch das Netz mehr aus. Es braucht dann auch mehr Infrastruktur und das muss auch alles so refinanziert werden. Alles okay, bin ja voll dabei. Damals war die Telekom ja auch super schnell mit dem LTE-Ausbau, das weiß ich noch. Das fand ich großartig. War ich froh, dass ich da einer der Ersten war, die das nutzen konnten, vor allem weil das Netz damals noch total leer war. Denn es hatte ja keine LTE. Ne? Also es war wirklich toll. Aber
das war natürlich bei O2 genauso. Da waren ja auch damals schon die ganzen Resale-Sachen, die auf UMTS liefen. O2 war total überlaufen von diesen Resale-Tarifen. Und dann kam dann LTE und auf LTE war keiner von diesen Resale-Leuten. Und das war ein Traum.
Ja, genau. Ne? Das dann auch noch gut.
Geschichte. Ja.
Ja, und was ansonsten, was mich allgemein aber bei jedem Anbieter immer störte bisher, ich war jetzt, um das mal da klar zu machen, ich war bei E-Plus ganz, 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 ganz früher und mal bei, stimmt, als allererst war ich bei O2. Dann war ich bei E-Plus-Base, wobei ich glaube, Base wirklich nie hatte ich nie, aber weiß nicht genau mehr, was das war. Dann Vodafone und dann am Ende dann doch zur Telekom. Da bin ich jetzt schon seit einigen Jahren. Was mich bei allen Anbietern immer schon gestört hat, ist Kundenbindung. Die fehlte mir immer schon. Also es
läuft's.
Ja, es ist immer so das Thema, wenn du neu dazu kommst, dann kriegst du super Rabatte, bla bla bla. Und wenn du schon da bist, dann kriegst du die erstmal überhaupt nicht, weil wenn du anrufst, sagen die mal, nö, können wir nicht machen, bis du kündigst. Dann geht das auf einmal. Dann sind auf einmal die wunderbarsten Preise drin, ne? Und dann ist auf einmal ein Tarifwechsel möglich und da können wir alles machen, überhaupt gar kein Problem. Ich verstehe, dass das verschiedene Abteilungen sind. Die eine ist die Kundenrückgewinnung bei den meisten und die andere der normale Kundendienstmitarbeiter, alles gut. Aber erspart es doch bitte den Kunden, dass sie jedes Mal kündigen müssen. Ich meine, allein die Logik, denk mal, der nimmt die Kündigung nicht zurück. Einfach, weil er verärgert ist, wie ich zum Beispiel damals bei Vodafone. Ich war dann einfach verärgert, ich hatte auch keinen Bock mehr, ne? Weil die haben sich so doof angestellt. Ich habe x-mal mit denen telefoniert und dann ging das alles nicht. Und auf einmal nach dem dritten Anruf, dann ging das auf einmal. Und nee, stimmt gar nicht. Da ist dann auch nochmal was schief gelaufen, da haben sie mir ein Falsches gebucht. Und da habe ich dann die 14 Tage Rücktrittsrecht wahrgenommen und dann habe ich meine Kündigung auslaufen lassen, dann war ich weg. Da habe ich gedacht, das reicht. Das Risiko gehst du ja gar nicht ein. Und ich rede jetzt nicht davon, du kannst nicht jedes Jahr günstiger werden. Das funktioniert nicht. Das sollte auch jedem klar sein, jedem Kunden. Denn irgendwann kriegst du ja dein Geld vom Anbieter, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist alles gut. Aber bringt die Leute doch bitte, wenn sowieso dasselbe kostet, in die neuen Verträge. Automatisch, das heißt, sie kriegen automatisch neues Datenvolumen, automatisch die Vorteile, was weiß ich, von mir aus 5G und biet den Leuten doch mal was an. Ja, also wenn einer 10 Jahre bei dir Kunde ist, ist es dann so schlimm, dem mal 20 Euro Rabatt im Monat zu geben und zu sagen, du kriegst unseren größten Tarif und zahlst dasselbe wie von dem davor, den du jetzt hast oder sowas. Einfach nur, um ihn glücklich zu machen. Kostet dich als Unternehmen gar nichts, im Grunde, ja. Und du hast einen zufriedenen Kunden. Also das Einzige, was ich mir von der Telekom wünschen würde, wäre den Unlimited-Tarif zum Preis, den ich jetzt habe. Ne? So, dafür müssten sie 20 Euro das Ding günstiger machen. Ne? Glaube ich, ja. Und so, aber allein wenn die nicht anrufen, Teufel werden die tun. Wechseln kann ich jetzt natürlich nur zu extremen Preisen, weil ich wechsle ja vorher, vor allem in den teureren Tarif, weil ich wechsle ja vorzeitig. Und macht euch mal flexibler allgemein, also bei allen Anbietern, wie gesagt, hat gar nichts nur mit der Telekom zu tun, auch wenn ich vorzeitig verlängern will, ja, dann läuft noch mein iPhone vom davor ja noch 3 Monate und deswegen kann ich mir jetzt kein neues holen, ja, anstatt dass sie 3 Monate einfach von mir aus dranhängt oder so. Die Struktur ist so unflexibel, dass da habe ich mir gedacht, das kann alles nicht sein. Also habe ich mich schon oft drüber geärgert. Und das Dumme ist, ich kündige jedes Mal, obwohl es völlig unnötig ist. Ne? Ich meine, das ist bei vielen so. Ne? Bei Sky brauche ich gar nicht anfangen. Ja, da kündigst du immer wieder aufs Neue. Ne? Und dann kriegst du auf einmal 40 Euro Rabatt bei Sky. Ne? Ich habe 45 Euro Rabatt sogar. Ne? Ich habe mehr Rabatt, als ich jetzt zahle. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Ja. Ja, das geht aber nur, wenn du kündigst. Ja, dass sie das breit ausrollen, ne, damit jeder zufrieden ist. Nee, so weit kommt es ja nicht. Und das finde ich total schade. Also ich würde auch nie, das Geile ist, die hätten auch weniger Kosten. Ich würde ja nie wieder bei der Telekom anrufen. Hätte ich den Vertrag und die bringen mich immer wieder in den neuen, ohne dass ich was Großes machen muss. Und es wird nicht teurer, es wird nicht billiger. Dann hören die 10 Jahre von mir nichts und kassieren einfach nur Geld und haben einen zufriedenen Kunden. Was willst du mehr? Ne? Also besser als
wenn... Weißt du, wie günstig das ist? Wenn wir die überhaupt keinen Service für dich machen
müssen, ja.
Das ist doch traumhaft.
Genau, ich würde ja nie anrufen. Ich würde da nie anrufen. Gib mir noch zwei Multisims. Ja, ich habe dann Unlimited, who cares, damit ich was zu spielen habe. Und dann hörst du von demjenigen 10 Jahre nichts. Ne? So haben die jedes Mal alle 2 Jahre mit mir zu tun, müssen mich zurückgewinnen, müssen dann wahrscheinlich auch mal irgendeine Provision zahlen für denjenigen oder sowas. Also nichts gegen die Provision von den Leuten, weil meist ist die Kundenrückgewinnung super freundlich. Ne? Also das sind wirklich tolle, nette Menschen, die einen super Job machen meist und da echt faire Angebote dann haben. Aber das könntest du dir alles schenken. Ich würde euch nie wieder nerven, außer ich hätte jetzt wirklich mal was, ne? Irgendwas, keine Ahnung. Aber ansonsten.
Ach, vor allen Dingen auch, warum eigentlich diese ganzen blödsinnigen Rabattschlachten immer? Ja, also ich hasse das ja auch schon, wenn man immer irgendwo diese Preise bekommt, was ja überall mittlerweile auch etabliert zu sein scheint, irgendwie im ersten Jahr 19,95, ab dem zweiten Jahr 80.
Ja,
ne, so dann, ja, ja. Für 2 Jahre rechnet sich das dann, wenn du es gegenrechnest, und danach musst du zwingend kündigen, weil ansonsten bezahlst du einen Tarif, der einfach brutal ist.
Ja, ja, genau. Ja?
So, das ist doch einfach Verarsche am Kunden.
Ja, und das ist ja überall, ne? Also egal wo, ob jetzt bei den Handyverträgen, bei den Festnetzverträgen, ob bei Stromverträgen, ne? Das sind immer alles nur so einmalige Rabatte. Und danach, sag ich mal, sitzt in der Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ne? Und ich halte das sowieso immer für, na, eigentlich halte ich das für unlauter. Beziehungsweise eigentlich, ich finde das nicht kundenorientiert. Ne? Also ich als Kunde, jetzt sind wir versiert, wir achten da drauf, aber wenn ich jetzt eine andere Generation, eine ältere Generation, die vielleicht nicht so hingucke, ich würde mich verarscht fühlen und ich würde nach 2 Jahren kündigen und woanders hingehen, nur weil ich mich über den Tisch gezogen fühle. Also das ist so, also ich würde mich über den Tisch gezogen fühlen. Das ist doch kein faires Angebot.
Ne? Eben.
Zu sagen, wir gehen danach 200% mit dem Preis hoch. Genauso wie mit Sky, wenn ich jetzt verpenne zu kündigen, ja, dann zahle ich auf einmal 45 Euro mehr. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, die fangen jetzt einmal an zu rufen, gerade bei Sky, und machen dann diese komischen dauerhaft günstig Verträge, und dann nach einem Jahr kommt es in dieses Monatsabo. Aber das heißt, ich müsste da jetzt zustimmen und ab jetzt würde ich direkt 19 Euro mehr zahlen. Ja, dann kündige ich lieber nochmal.
Ne? Ja.
Also, ich frage mich immer, es geht doch vorher auch. Also, sie sind ja jetzt nicht pleite gegangen, nur weil sie mir den Rabatt gewährt haben.
Ja? Und, doch, nur deswegen.
Ja, ja, genau. Und so viele Deppen, wie die da beschäftigen, die Blödsinn reden, haben sie immer noch genug Geld über. Sie scheinen ja nicht sparen zu müssen.
Beschwerdemails bitte an
Sascha. Ja, genau. Beschwerdemail ruhig an mich, wenn das einer anders sehen sollte. Ne? Aber die Qualität des Sky-Fernsehens brauchen wir nicht diskutieren, und den Service schon gar nicht. Den habe ich schon ein paar Mal telefoniert. Das ist unfreundlich hoch 10, hochnäsig und null Ahnung. Die haben mir schon dreimal einen falschen Receiver geschickt, bis ich dann den richtigen hatte, und ich sollte hinterher dreimal Versand bezahlen. Auch so eine nette Sache. Und am Ende habe ich die alle nicht zurückgeschickt gehabt. Das war ein Riesentheater. Ich war froh, dass ich die ganzen Belege noch hatte. Aber ne, wie das immer so ist, ich verstehe es einfach nicht, dass man da nicht kundenorientierter arbeiten kann. Es ist, ne, heutzutage hast du immer eine Flexibilität, sowieso allein schon diese langen Laufzeiten sind ja schon eine Sache für sich. Die gibt es ja auch schon in vielen nicht mehr. Denken wir mal an Netflix, denken wir mal an The Zone, die nebenbei viel besseren Sport liefern und auch viel bessere Sendungen, was Sport angeht, aber egal. Denken wir mal daran, dass da hast du monatliche Preise. Ne? So, oder wenn ich das den NFL Game Pass nehme, ne? Jetzt fangen wir zwar ganz abzuschweifen, bin gleich aber wieder zurück. Der kostet 163 Euro für eine Saison. So, das klingt jetzt erstmal dramatisch viel, ne? Weil es ist ja einmal 163 Euro. Ja? Wenn ich mir aber überlege, mein Sky-Abo kostet im Jahr 240 Euro rabattiert. Ne? Mhm. So, ja. Im Gegenzug kriege ich ja bei der NFL bis 4K-Auflösung. Ja, das kriegst du bei Sky nur, wenn du hier den bescheuerten Receiver nimmst. Von denen, du bekommst Relive aller Spiele der letzten, ich glaube, 5 Jahre. Ja. Mhm. X Filme dazu noch, die von der NFL gemacht wurden, Dokus, bla, Interviews, ne, was die alles so machen. Ne? Also wirklich, klar, das zahlst du dann auch jährlich, aber das ist ein total gutes Angebot eigentlich. Also ich finde das total in Ordnung. Und es ist transparent, es ist meiner Meinung nach ehrlich und es supportet alles, Airplay vor allem. Ne? Für Sky ein schwarzes Buch, wissen wahrscheinlich überhaupt nicht, was das ist, wird ja überall gesperrt. Aber ne, das...
Die haben das doch bestimmt auch abgeschaltet,
ja, ja.
So wie Netflix das gemacht
ja, ja,
hat, oder?
Ja, klar, die haben das... Vor allem auf ihrer Sky-Ticket-App, da geht's. Die Begründung ihrerseits, erstmal war es immer... das geht aus lizenzrechtlichen Gründen nicht, die Bundesliga per Airplay, bis dann Amazon um die Ecke kam und es gemacht hat. Ja, und so noch. Und dann war die Ausrede, ja, die Sky Go App ist ja auch nur für unterwegs gedacht und nicht, dass man damit zu Hause guckt.
Ja, ist das nicht genau für unterwegs gedacht,
ja, ich, Airplay? Genau, ich war zu Hause, gucke ich auch nicht
über anderem.
Genau, zu Hause gucke ich auch nicht über Airplay, ne? Aber vor allem wo ich im Hotel war, gab es ein Apple TV im Zimmer. Keine Chance. Hm. Ne? So, dann wollen die mir noch das Filmpaket verkaufen. Wie soll ich denn jetzt die Filme bitte gucken? Soll ich jetzt mal mein MacBook mitnehmen und anschließen? Da ist ja Kolonne. Nur weil die zu unfähig sind, das zu implementieren, oder von mir aus nicht unfähig, sondern einfach keinen Bock haben, weil ich glaube ja nicht mal, dass sie unfähig sind, weil dann hätten sie es ja woanders nicht implementiert. Aber sie dann
hätten es ja nicht rausgenommen.
Genau, die
das haben ist ja eben der Punkt.
Partout keinen Bock. Die wollen einfach nur die Kunden nerven und, und können sich das auch noch leisten. Das ist das Schlimmste. Normal müsste eine pure Kündigungswelle kommen und keiner wird den Verein mehr unterstützen. Das wäre das einzig Richtige.
Hm. Ach ja, das Traurige ist, man hört das von überall. Also ich habe, glaube ich, noch nie jemanden positiv über Sky sprechen gehört. Nee,
das Ding ist, du bist halt gezwungen, weil die haben die Bundesliga, die meisten Spiele. Aber die haben auch ein paar gute Serien, sag ich ja alles gar nicht. Und das Geile ist, die könnten das so toll machen, wirklich. Also ganz ehrlich, ich glaube daran, die könnten so tollen Service liefern. Die haben es mal versucht mit dieser Push-App, die dann die Tor-Videos zeigt. Ich glaube, die gibt es sogar immer noch. Bin ich nur immer wieder tausendmal ausgelockt und dann hatte ich wieder ein neues iPhone und dann musste ich erst die Liste zurücksetzen. Dann war mir das alles viel zu dumm und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Ne, auch so ein Thema, du hast halt immer nur x Geräte und gerade bei mir komme ich da super schnell an die Grenze. Ne? Also ich brauche ja nur alle meine Geräte anmelden. Beziehungsweise ich kann schon nicht alle meine Geräte anmelden, weil du darfst ja nur 5 oder 6. Ne? Mhm. So, und dann ist ja Ende. Und was ich auch so eine Sache finde, ne? Weil warum kann ich nicht alle meine Geräte nutzen? Das ist doch unverschämt. Ich zahle ein Schweinegeld dafür. Ne? So, selbst mit meinem Rabatt ist das ja noch viel teurer als Netflix oder Amazon Prime, die mir einen Riesenservice liefern und das auf all meinen Geräten. Ne? Also, das verstehe ich halt nicht. Das finde ich total schade. Und die hätten so unglaublich viel Potenzial, wenn sie gute Apps hätten. Da ist auch noch mega viel Potenzial nach oben. Also wenn ich allein dran denke, dass ich auf meinem Mac Silverlight installiert haben muss, intern, in der App Gott sei Dank nur, damit der das Video abspielen kann. Ne? Also das ist, ne?
Ist das nicht schon seit Jahren discontinued?
Ja. Eigentlich schon.
Und dass das offen ist wie ein Scheunentor, spricht keiner.
Also ich müsste jetzt nochmal gucken, die haben ja jetzt ein paar Updates gemacht. Ich habe die jetzt lange nicht mehr benutzt, die SkyGo-App für den Mac, wie das jetzt ist, aber müsste ich nochmal genauer hingucken, ob das tatsächlich, aber so viel Leistung, wie das Ding frisst, muss das eigentlich immer noch Silverlight sein. Silverlight-Plugin. Ich kann es aber gerne nochmal genau nachgucken. Auf jeden Fall ist sie mega ineffizient. Also da brauchst du nicht denken, dass du ein ganzes Spiel ohne Akku gucken könntest, ne? Ach, ohne auf den Akku gucken, ne? Also das schafft er nicht. Nicht, weil der Akku schlecht ist. Ne? Also das ist ja das Traurige dann. Naja, wie gesagt, finde ich halt schade, ne? Da wird einfach viel liegen gelassen und da könnte man viel machen und einfach ein bisschen Kundenfreundlichkeit, weil ich hatte auch noch nie einen freundlichen Mitarbeiter am Support. Noch nie. Also ich hatte noch niemanden, der einfach nett gesagt hat, es tut uns sehr leid, wir kümmern uns da gerne drum oder sowas, ne? Sondern immer so patzige Sachen, wo ich mir immer so denke, ey, wenn da andere Leute, wenn ich mir überlege, mein Opa, ne, der hatte ja auch Sky, der ruft da an und dann ranzt den einer da so an, ne? Nur weil der Mann vielleicht nicht so die Technik, wobei der hatte sogar noch Technik-Ahnung, aber das ist doch nicht in Ordnung. Also irgendwo, weiß ich nicht, vor allem auch nicht zukunftsorientiert. Und wenn ich mir überlege, wenn denen die Bundesliga wegfallen würde, was ja nicht passiert, die Rechte sind ja wieder vergeben worden. Ich habe da ja schwer auf Amazon gehofft, aber gut. Dann fällt denen das ganze Geschäftsmodell zusammen, das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass sich einer das antut und den Preis zahlt für die Serien und die Filme. Ne? Also wie gesagt, das, was ich jetzt zahle, davon kriegst du Netflix, Amazon Prime. Ja.
Also ich glaube ja, die haben sich schwer ins Zeug gelegt jetzt bei der letzten Bieterrunde. Ich würde wetten, die haben das Muffensausen gekriegt, als Amazon da letztes Mal aufgetaucht ist und hat dann nur, was war das, die Audiorechte, ne? Oder was hatten
sie? Ich glaube, sie haben gar keine mehr geholt, oder?
Nein, ich meine vorher.
Die hatten vorher nur die Audiorechte, haben dann aber manchmal auch welche übertragen, also mit Bild, weil sie einen Vertrag mit Eurosport hatten. So ähnlich wie der Sonder auch hatte. Eurosport hatte dann Sublizenzen weitergegeben von den Sonntagsspielen und den Freitags- und Montagsspielen, weil Sonntags auch wieder gekapselt ist in 13:30 Uhr. Ist ja auch alles total kompliziert. Das ist auch so eine Geschichte, was die DFL da macht. Also ich verstehe auch nicht, warum nicht einfach mehrere Anbieter dasselbe Paket kaufen können und dann hätte Amazon das Angebot und jeder kann ja überlegen, wie er sich das refinanziert intern im Unternehmen. Dann hast du ja erst Konkurrenzdruck, wenn jeder dasselbe zeigt. Ne?
Ja.
Jetzt sind es ja eigentlich wieder Exklusivrechte, weil Sky zeigt exklusiv die Samstagsspiele. Jetzt muss ich, weiß nicht, wer das andere Paket hat, genau. Ich sage jetzt einfach mal, DAZN, meine ich war es, hat da die Freitagsspiele exklusiv und die sonntags 13.30 Uhr und die Montagsspiele exklusiv. Aber damit hast du ja keinen Konkurrenzkampf. Damit muss sich wieder keiner anstrengen, weil jeder hat was exklusiv. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Das verstehe ich einfach nicht.
Ja, ist wahrscheinlich letzten Endes für die Lizenzvergeber immer noch gewinnbringender, als wenn sie so nicht exklusiv Lizenzen verkaufen. Also vielleicht jetzt für so einen kleinen Markt wie Deutschland. Ne? Gibt es dann wieder nicht genug Anbieter, die das dann kaufen wollen? Das da werden die Anbieter ja dann nicht so viel für bezahlen wollen, wie für eine Exklusivlizenz. Ne?
Ja, ja.
Und ich vermute mal, dass sich das schon rechnet. Ansonsten würden sie es bestimmt parallel verkaufen. Aber das ist natürlich für den Kunden trotzdem dann nicht die beste Lösung. Ne? Das könnte man natürlich dann bei der DFL auch wiederum so sehen.
Genau, ne? Also für der Kunde ist der Gelackmeierte, sagen wir es mal einfach so. Ne? Also vor allem wenn man sich auch überlegt, bei den Preisen, ne? Jetzt musste ja dann Sky haben, nehmen wir mal ein volles Sky-Abo, also ohne Rabatt, das heißt, wir wären so gute bei 65 Euro. Dann brauche ich DAZN, die kosten, glaube ich, 12 Euro. Da sind wir bei 72 Euro, die wir da auffahren. Immer, dafür kann ich zweimal ins Stadion im Monat. Und wenn ich eine Stehplatzkarte kriegen würde, dann auch noch viermal. Ja, was soll ich denn da im Fernsehen gucken, so ungefähr? Ne? Also auch immer so eine Sache. Ich finde, das muss sich alles ein bisschen die Waage halten. Ne? Und das finde ich schon teilweise dann sehr befremdlich. Ne? Zumal, wie gesagt, wenn der Service dann noch stimmen wird, zum Beispiel etwas bei der Telekom, wo ich sehr zufrieden bin mit dem Service, ne? Du bezahlst viel, du hast aber auch in der Regel einen sehr guten Service. Ich war immer sehr zufrieden, die Leute waren immer sehr nett, sehr bemüht. Glaube ich, hat noch niemand Unfreundlichen. Ich hatte zwar mal jemanden, der nicht genau direkt wusste, was ich wollte. Da hat sich aber dann sehr mühevoll drum gekümmert und dann war auch alles gut. Wie gesagt, das ist ja auch normal. Wir wissen ja auch nicht alles, um Gottes Willen. Das ist ne, alles gar kein Problem. Aber man sollte halt bemüht sein. Ne? Also Kundenservice ist ja schließlich A und O.
Ja, klar.
So.
Ja, das ist schon schön.
Ja, sollte so sein. Der Kunde, man sagt ja nicht umsonst, der Kunde ist König, ne? Der, in Anführungsstrichen. Also der bezahlt ja am Ende dafür. Ne? Der hält ja dann immer die Jobs am Laufen auch. Ne? Immer nicht zu vergessen.
Richtig.
Und wie gesagt, was mich bei Sky wirklich stört, ist dieses unglaubliche Potenzial, was liegen bleibt. Ne? Also ich kann sowas nicht sehen. Ne? Das ist mein Problem. Ich sehe einfach so viel Potenzial da drin, was man besser machen kann. Man könnte so geile Apps anbieten. Man könnte das so toll machen. Oh ja. Und man macht einfach nichts. Und das verstehe ich nicht. Ne? Das ist für mich völlig unverständlich. So, jetzt aber genug.
Ja, ich glaube, die sind einfach noch nicht in der digitalen Welt angekommen. Ja. Ich glaube, das ist einfach immer noch dasselbe Denken, was die von vor 20, 30 Jahren.
Ja, ist immer noch Hauptsache Kabel und Satellit. Ne? Das ist ja so das Hauptgeschäft. Und IP, was ist das?
Ob das noch so die zentralen Abnehmer sind? Oder, also ich kann mir das kaum vorstellen,
dass das
mittlerweile ins Digitale gewandert ist.
Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil einfach der digitale Service so schlecht ist. Also ich gucke ja auch schon nix digital, weil wie denn? Ne? Also ich glaube, meine aktuellen iPhones sind bei Sky Go gar nicht einfügbar, weil da ist immer noch irgendwas Altes drin oder keine Ahnung. Genau das eine habe ich ja gerade neu gemacht, damit müsste ich es ja wieder neu registrieren, das kann ich aber erst im nächsten Monat. Ich muss dann, kann ja eins löschen, dann musst du einen Monat warten, bis du wieder Neues reintun kannst. Deswegen saß ich letztens im Brauhaus, wollte auf meinem Firmenhandy ein Spiel anmachen und das ging dann nicht, weil das ging nicht mehr rein. Und dann einen Monat warten, solange sitze ich dann auch nicht im Brauhaus. Ganz so. Also, das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich mich tierisch geärgert habe. Ne? Da habe ich mir gedacht, das ist so unverschämt, aber gut.
Ja. Na gut, okay. Also Sky derzeit eher nicht kaufen.
Genau.
Wenn man die Wahl hat.
Mhm. Auch schön, schön wieder abgeschweift.
Ja.
Von 5G, aber gut. Ja. Ich denke, also wie gesagt, ich denke mal, wir werden so dem einen oder anderen noch aus der Seele sprechen. Von daher, ja. Außerdem, ja. Es fällt mir gerade erst auf, kann man damit gut überleiten zum nächsten Thema. Denn von der einen schlechten Software zur nächsten, und zwar WhatsApp. auch etwas, ja. Auch etwas, wo ich immer wieder gerne drüber rede.
Ja, in diesem Fall geht es jetzt gar nicht mal um die schlechte WhatsApp-Software, sondern ich musste nur schmunzeln, als ich diesen Artikel gelesen habe. Ich fange das mal gerade von vorne an. Und zwar gab es eine Tagesschau-Meldung, die ich auf Twitter gesehen habe, wo drin stand, BKA kann WhatsApp lesen. Dachte ich mir, oha, ne, haben die da jetzt Zugang gekriegt von Facebook, ne, so über die amerikanischen Behörden, hier direkten Lesezugang oder sowas. Ne, so war meine erste Interpretation von diesem Titel.
Das hätte ich auch so gesehen, ja.
Ja, genau, weil man hat ja hier über Snowden und so viel gelernt, ne? Und hätte ich jetzt auch angenommen, dass das so die Vorgehensweise ist und Facebook bestimmt gerne mitmacht. Die freuen sich ja sowieso, alle Daten auszugeben. letzten Endes dann weitergelesen und dann im Artikel wird dann erwähnt, dass das BKA sich dort mit einem Trick behilft, und zwar über den WhatsApp Web Access. Wer das, der ein oder andere, der das schon mal gesehen hat oder wer es noch nicht gesehen hat, das ist halt eben so eine Möglichkeit, wie man quasi von seinem Desktop aus dann in WhatsApp hineintippern kann, was ja offiziell nicht supported ist, weil WhatsApp immer nur auf einem Telefon läuft und also es gibt keine Desktop-Software oder Desktop-Version davon, und es gibt halt eben dann diese Web-Lösung, mit der man dann quasi auf seinem Telefon dann lesend und schreibend dann da auf WhatsApp zugreifen kann. Und den Trick benutzt das BKA mit der lapidaren Anmerkung, so quasi in Klammern dahinter, so: dafür muss man mal einmal kurz dem Gerät habhaft werden.
Ja.
Ja. Das ist dann die deutsche Lösung für solche Sachen. Also nicht, dass ich mir jetzt wünschen würde, dass sie das groß abschnorcheln, aber ich musste schon schmunzeln, weil das ist ja einfach eine Social Engineering Thematik, ne? Denn sobald man so ein Gerät halt eben in die Hände bekommt, kann man natürlich auch sowas registrieren wie dieses WhatsApp Web. Und wenn man dann da nicht selber drauf achtet, dann ist es halt eben drin und dann kann man halt eben da wohl scheinbar dann auch den Austausch mitlesen, ohne dass der Nutzer das jetzt so vielleicht auf den ersten Blick bemerkt. Ich habe das ehrlich gesagt selber nie ausprobiert, ich habe das nur bei anderen Leuten gesehen, weil ich halt eben WhatsApp nicht benutze, habe ich natürlich auch kein Interesse daran, dass ich benutze es nur als absolute Notwendigkeit, sage ich genau. Mal ganz vorsichtig.
Also für die Sachen, die sein müssen, wie zum Beispiel so Familiengruppen oder sowas, gibt es ja immer wieder mal gern da drin oder irgend so ein Gedöne, ja, dann geht das halt nicht anders, aber ganz wichtig bei WhatsApp: sperrt alle Zugriffe, alles, lasst das auf nichts zugreifen, kein Mikrofon, sendet keine Sprachnachrichten am besten. Ich bin mal gespannt da müsste ich mal drauf achten, er bringt bei mir nichts, bei iOS 14, die haben ja jetzt so ein Dot, wenn das Mikrofon benutzt wird, aber da WhatsApp bei mir gar keinen Zugriff drauf hat, werde ich das nicht sehen, aber das werde ich vielleicht mal ausprobieren, das nochmal einschalten, den Mikrofonzugriff, und dann mal WhatsApp benutzen, mal gucken, ob sie das tatsächlich nur nutzen, wenn ich auch eine Sprachnachricht aufnehme.
Ja, stimmt, die Experimente, die habe ich auch noch nicht zur vollsten Zufriedenheit weitergeführt. Wollte ich auch Facebook mal noch mal ein bisschen was unter Dampf stellen und so.
Ja, also das wird interessant. Also ja. Ich kriege jetzt bei iOS 14 immer diese ganzen Anfragen von,
ob man... Ja, genau.
Achso, wolltest du auch sagen.
Wollte ich genau sagen.
Gut, ja. Ja, dann sag du, komm.
iOS 14 macht halt eben jetzt diese Meldungen, wenn Apps versuchen, auf lokale Geräte im Netzwerk zuzugreifen. Ne? Also man kann ja unter anderem, man kann das legitim machen, zum Beispiel Bonjour-Services suchen und solche Sachen. Da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie man halt eben im lokalen Netz dann letzten Endes nach Geräten schauen kann. Und da Ich weiß nicht, wann das genau aufpoppt, da habe ich keine Details zu gelesen bisher, aber es scheint halt eben darum zu gehen, dass sowas wie ein Bonjour-Scan gemacht wird und dann kann das natürlich letzten Endes dann Informationen über den Nutzer liefern, ne, wo man also Fingerprinting mitmachen kann.
Genau.
Ne, wenn ich jetzt hier zu Hause bin und die scannen dann hier das lokale Netzwerk, dann kann man halt eben sehen, dass hier mein Drucker, mein iPhone, mein iPad, mein anderes MacBook und so weiter halt eben da sind. Und dann kann man da ein Fingerprint draus machen und mich wieder erkennen, ohne dass das Gerät jetzt einen Unique Identifier hätte oder irgendwas, wo man das anderweitig dran identifizieren könnte. Und sowas ist halt eben immer eine sehr beliebte Sache. Und ja, seitdem ich die iOS Beta einsetze, sehe ich das relativ häufig.
Das aber genau, dass bei total vielen Apps, ne, dass das hochkommt und wo ich mich immer wundere und denke, hä, was? Aber ich wette, das ist auch wieder so eine Framework-Sache, ne? Also da wird irgendein SDK wahrscheinlich hinterhängen. Das ist so auffällig oft bei unterschiedlichsten Anbietern, dass ich sage, dass, keine Ahnung, ob jetzt Google Analytics oder das Facebook SDK eingebaut, was dann dementsprechend das versucht.
Ja. Ja, also aufgefallen ist es mir tatsächlich vor allen Dingen bei Facebook, denn so selten wie ich die Facebook-App auch benutze und ich habe auch alles abgestellt, aber dieses Pop-up kam halt eben hoch und da habe ich dann auch gleich gedacht, ja, war klar, dass ihr das scannt.
Ja gut, das gab es ja auch vorher nicht. Ne? Die Abfrage müssen sie ja nochmal zusätzlich machen, dass das vorher nicht gab. Und finde ich auch total okay. Ja. Ist das eigentlich unter den Privatsphäre-Einstellungen oder wo, ja, ich gucke gerade.
Müsste.
Ja, ja, ne? Ist es unter den Privatsphäre, ja. Nee, unter dem Quatsch, unter den Datenschutzeinstellungen, Entschuldigung. Unter lokales Netzwerk. Und da zum Beispiel sieht man das dann. Und genau, hier sehe ich zum Beispiel, Facebook hat das erfragt. Interessanterweise 1Password, das würde mich mal interessieren, wozu sie das brauchen. Dann die Eufy Security App bei mir.
Ja, die schaut ja tatsächlich die lokalen Geräte an. Die Geräte, die Eufy-Geräte. Ja, ich habe ja auch die welche, halt, die, ja. Die sind ja da im Netz.
Genau, wie die Philips Hue App, die hat es auch. Mhm.
Ja, der Hub ist ja auch im Netz. Also es kann ja unter Umständen noch legitim sein.
Ja, ja, ne? Also, genau. Also man muss das muss grundsätzlich nicht ablehnen. Ne? Man muss immer überlegen, macht das Sinn?
Ne? Genau.
Also die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, die Frage ist immer, macht das an der Stelle Sinn? Das ist ja bei vielen Datenschutzanfragen so eine Sache. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Netflix hat auch danach gefragt, wenn ich jetzt gerade versuche, mich mit Remote, mit Airplay oder sonst was zu verbinden, wobei für Airplay braucht man bestimmt nicht diesen Netzwerkscan, aber egal, dann ist das ja was anderes. Dann ist ja die Situation, also die Legitimität der Anfrage eine ganz andere, als wenn direkt beim App-Start gesagt wird, kann ich mal dein Netzwerk scannen oder dein Standort zugreifen oder dein Mikrofon. Ne? Also es gibt ja so gerade Facebook als App, die erstmal einfach alles abfragt. Ne? So, und da hat ja auch selbst Apple darauf hingewiesen, die Legitimität von solchen Anfragen, die muss schon gegeben sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Navigation starte und das Gerät fragt nach dem genauen Standort, dann ist das legitim. Ne? So, dann ist das in Ordnung. Ja. Aber wenn das einfach so kommt, dann sollte man da auf jeden Fall immer hinterfragen, braucht man das denn? Oder macht das denn jetzt Sinn? Ne? Wenn ich jetzt bei WhatsApp versuche, eine Sprachnachricht aufzunehmen, ja, dann macht das Sinn. Dann brauchen sie das ja.
Ne? Klar.
Ich schicke einfach keine Sprachnachrichten. Das ist mein Deal, damit sie den Zugriff nie brauchen. Aber und Bilder schicke ich grundsätzlich nur aus der Fotos-App, damit sie gar keinen Fotos-App-Zugriff brauchen. Also das sind
wobei man das ja mittlerweile auch jetzt anders machen kann.
Genau. Geht das auch bei WhatsApp? Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Ja gut, also du kannst ja halt eben statt Vollzugriff jetzt nur ausgewählte Bilder freigeben. Das ist ja das Schöne mit iOS 14. Das hatte ich ja schon getestet und nachgereicht, dass du halt eben an der Stelle, wo das abgefragt werden kann, auch dann nur ausgewählte Fotos geben kann. Und das funktioniert auch ganz gut. Das habe ich bei manchen Apps jetzt schon erfolgreich ausprobiert. Manchmal reagieren sie ein bisschen komisch drauf. Die ein oder andere App, da musste man dann das nochmal wiederholen und dann ging es dann irgendwie oder so. Aber das, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht bewerten. Aber im Großen und Ganzen funktionierte es in der Regel und ist dann schon die sicherere Variante, als alles freizugeben.
Ja, definitiv. Also immer schön vorsichtig sein mit der Freigabe von irgendwelchen Daten.
Ja, vor allen Dingen immer drüber nachdenken, ob das jetzt gerade im Kontext irgendwie sinnvoll ist. Siehe also jetzt hier diese Network-Scan-Geschichten. Also wenn ich jetzt Facebook aufmache und das hat jetzt nicht mein Network zu scannen, dann sage ich halt eben nein. Und dann hat sich das. Und dann müssen sie es mir dann erstmal erklären in Zukunft.
Genau. Das ist ja auch vernünftig. Also man sollte sich rechtfertigen müssen, wenn solche Daten gebraucht werden.
Genau, richtig. Ja, gut. Also BKA, da innovativste Digitalmethoden ja, genau. Im Einsatz, um das Thema abzuschließen, habe ich zumindest herzhaft schmunzeln müssen. Zumindest keine dramatischen Entwicklungen dahinter. Denn wenn die jetzt an die entsprechenden Geheimdienstdaten offiziell rangekommen werden, das BKA ist ja dann wirklich so die offizielle Speerspitze bei uns hier, dann hätte ich mir schon etwas Sorgen gemacht, wenn das dann in den Nachrichten gestanden hätte. Gut, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Die Tage hat Apple eine Presseerklärung rausgegeben, in der sie 100%ige CO2-Neutralität der gesamten Toolchain, nicht Toolchain, der gesamten Supply Chain, Supply Chain bis 2030 versprochen haben. Das ist meine Hausnummer, würde ich sagen. Ne? Also die gesamte Supply Chain, das zieht jeden Hersteller bis hin zum Hersteller von einem Schräubchen, was man irgendwo zukauft, alles mit ein.
Ja, ne? Also das ist schon alles ein großes Wort. Ja. Ne?
Genau. Also es ist einfach sehr viel Holz. Das muss man sich einfach nur nochmal zum bewusst machen. Ne? Also von der ersten Schraube bis hin zum final fertig produzierten iPhone sind halt eben sehr viele Schritte, wo sehr, sehr viele Subfirmen dran beteiligt sind, die halt eben entsprechende Teile herstellen, zusammenbringen und dann wieder zu Modulen zusammensetzen. Und die gehen dann wieder in den nächsten Fertigungsschritt und werden dann final halt eben dann letzten Endes bei Flextronics und Co. dann in der letzten Final Assembly dann zusammengeführt zu dem eigentlichen fertigen Produkt. Aber da sind halt eben, wie gesagt, jeder Zulieferer und auch die Zulieferer vom Zulieferer dabei. Und dieses Commitment, klar, bis 2030 haben sie jetzt noch 10 Jahre Luft, aber das ist halt eben auch ein riesiges Unterfangen.
Ja, genau. Also das ist, Apple ist da ja immer sehr fortschrittlich, sage ich mal, auch dass sie sagen, sie haben ja jetzt schon alle ihre Stores auf erneuerbaren Energien. Und
genau, sie selber sind ja, ich glaube, auch schon ganz oder fast
CO2-neutral. Ich glaube nicht 100%. Ich glaube, damit in den rechten Zentren ist noch ein bisschen. Das kommt ja auch immer ein bisschen auf den Standort an, wo stehen die Dinger, ist das da überhaupt so verfügbar, bla bla bla. Ne? Also das ist ja, da hat Apple, darf man ja nicht vergessen, nicht mal alle selber in der Hand. Ne? Also sie sagen ja nicht, wir stellen jetzt einfach mal noch einen Windpark daneben, das geht ja auch nicht. Das muss ja alles passen. Aber allein sich das vorzunehmen und auch vor allem offiziell zu kommunizieren, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das eine ist ja, wenn sie es intern in der Firma sagen und sagen, das versuchen wir mal und dann ankündigen, wenn es geklappt hat, weil dann interessiert es auch keinen, ob es 32 wird. Aber das ist, weil jetzt wird natürlich auch 2030 jeder kommen und sagen, was ist denn jetzt damit?
So. Ja, die werden jetzt jedes Jahr kommen und sagen, was ist damit?
Das kann natürlich auch sein, ja.
Das ist jetzt auch die Herausforderung, ne? Aber ja, sie haben sich das selber auf die Fahne geschrieben und es ist ein großes Unterfangen, aber wenn es einer stemmen kann, dann Apple. Sie können in diesem Bereich das bestimmt schaffen, würde ich mal annehmen.
Ja.
Aber prinzipiell ja. Schöne Sache.
Ja, wir sind auf jeden Fall.
Freue ich mich sehr drüber. Kommt ja auch zusammen noch mit vielen anderen Dingen. Ne? Sie hatten ja in den letzten Jahren zunehmend angefangen, zum Beispiel Recyclingmaterialien zu verwenden. Wenn wir uns mal zurückerinnern, dass jetzt erste Produkte mit recyceltem Aluminium hergestellt worden sind. Und MacBook sie hatten ja auch
das
schon.
MacBook Air war das, ne? Das hatte das, ne?
Ja, das R, glaube ich. Ja, ich war mir nicht 100%ig sicher. Und Genauso hatten sie ja auch diese Recycling-Roboter gezeigt.
Da haben sie gerade jetzt einen neuen vorgestellt.
Ja.
Genau. Liam war der erste. Den haben sie ja schon letztes Mal in Rente geschickt. Dem ist ja Daisy gefolgt. Und Daisy wird jetzt, damit sie nicht so alleine ist, hat sie einen Partner gekriegt, und zwar den Dave. Der baut jetzt Taptic Engines auseinander. Auch schön. Also, wie gesagt, vernünftige Sache, Schritt in die richtige Richtung. Ich finde, Apple zeigt da ein gutes, richtiges und wichtiges Engagement. Seltene Erden sind halt, wie der Name sagt, sehr selten. Beziehungsweise selten, nicht sehr, sehr selten, aber selten.
Das stimmt nicht so ganz. Das ist historisch bedingt. Seltene Erden sind nicht wirklich selten. Aber, nicht alle. Aber es ist immer noch wertvolle Rohstoffe, die man nicht wegschmeißen sollte. Das gilt für seltene Erden. Genauso wie für viele andere Stoffe, die in den Geräten verbaut worden sind.
Ja, also Recycling ist aber allgemein wichtig. Man darf immer nicht die Abbaubedingungen vergessen. Und wenn man das vielleicht irgendwann nicht mehr braucht, weil man es zum Großteil recycelt kriegt, dann ist das ja gar nicht verkehrt. Ich denke, an Mehrwegglasflaschen zum Beispiel halte ich auch immer für durchaus besser als den ganzen Plastikkram. Wenn man sowas hat, so Kreisläufe sind, klar, das muss immer alles erstmal genormt, gemacht und umgesetzt werden, ne? Aber falsch ist es nicht, besser als wegschmeißen.
Ja, genau. Vor allen Dingen gibt es halt eben auch Dinge, die ja aus lokalen politischen beziehungsweise also durch die lokalen Gegebenheiten problematisch sind, ne? Es gibt ja Stoffe wie das Coltan oder Tantal, wo es immer wieder Diskussionen drum gibt, dass die Art und Weise, wie das lokal vor Ort in den, das sind dann tatsächlich seltene Stoffe, die halt eben dann unter sehr komischen, widrigen Bedingungen lokal dann gefördert werden unter Ausnutzung der Bevölkerung da vor Ort. Ich glaube, bei Coltan ist es gewesen, dass Apple auch gesagt hatte, sie wollten jetzt irgendwie innerhalb der nächsten Jahre auf 100% Recyclingmaterial umstellen, damit sie dieses Problem loswerden, dass sie die sourcen müssen von diesen Stellen. Also es gibt manche Sachen wie das Coltan, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es Coltan irgendwie nur an zwei Stellen in Afrika, wo die regulär abgebaut werden, und die sind beide problematisch. So, okay. Das heißt, das bekommt man nicht wirklich aus einer Quelle, wo man es abnehmen möchte.
Okay.
Ja. Das also ist natürlich ein Problem.
Ja, ist ein super Vorhaben, mehr als sinnvoll.
Also im Allgemeinen tun sie da sehr viel, darauf wollte ich hinaus. Und ich finde das sehr schön, dass sie das tun. Sie verdienen natürlich eine Menge Geld, aber ich finde es auf jeden Fall toll, dass sie an der Stelle einfach hingehen und sagen, so, da gehen wir jetzt hin und sagen, wir machen das jetzt. Das ist uns wichtig.
Ja.
Und vor allem, wenn sie setzen sich dann selber die Ziele.
Vor allem, wenn sie mit dem Firmengeld dann, sag ich mal, auch den Reinvest machen und sagen, dafür nehmen wir auch was von dem Firmengeld, was wir haben, und fördern sowas. Finde ich eine durchaus lobenswerte Sache, und finde ich, macht es auch nochmal deutlich, schöner, sag ich jetzt mal, ein iPhone zu kaufen. Oder überhaupt ein Apple-Gerät, ne? Also, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn die neuen MacBook Pros aus recyceltem Aluminium sind. Ich habe jetzt bei den Airs keine Altlasten gesehen des Aluminiums. Also das wird ja immerhin genauso eingeschmolzen wieder erstmal. Also da ist nicht so, dass da Kratzer vom Alten bei sind. Sowas passiert ja nicht.
Nein. Ne?
Also das wird ja komplett eingeschmolzen wieder. Der Vorteil ist nur, dass dieses Einschmelzen von fertigem Aluminium, war das nochmal, ich glaube 50% oder 60% weniger Energie braucht. Vom fertigen
Aluminium. Noch einiges weniger.
Von diesem Aluminiumoxid, was man vorher sonst hat.
Ja, genau. Also der eigentliche Herstellungsprozess ist viel Energie.
Ja, genau.
Ne? Also einfach nur das Recycling im Sinne von Einschmelzen und wieder gießen, was man ja mit sauberem Aluminium machen kann, wenn man es in einem Kreislauf wiederbekommt. Ne? Die Frage ist nur, ob man sauberes Aluminium bekommt, weil es gibt ja unterschiedliche Varianten von Aluminium. Das muss also dieselbe Art sein und das muss getrennt sein. Und wenn man das machen kann, dann hat man sehr, sehr gute Karten, was das Recycling angeht. Da muss man es quasi nur heiß machen.
Ja, genau.
Und wieder, und wieder gießen.
Die Energie steckt ja quasi schon im Aluminium, weil es ja schon mal heiß gemacht wurde. Ne? Und deswegen
Ja, die Temperatur ist nicht das, was da die Energie verbraucht. Ne? Das ist dieser Prozess, wie man aus dem Erz das reine Aluminium
macht. Deswegen, ne? Also die Energie wurde ja schon mal aufgewendet, deswegen brauchst du halt am Ende weniger. Ja. Und das ist richtig. Und zwar deutlich weniger, nicht ein bisschen, sondern wirklich deutlich weniger. Und das ist nicht verkehrt. Also es ist gut, wenn wir den Weg gehen.
Genau. Das gilt natürlich für alle Materialien, die in der Herstellung sehr aufwendig sind. Das Aluminium ist zwar jetzt bei den Metallen der Vorreiter, aber Edelstahl zum Beispiel herzustellen, ist auch so eine Sache, die natürlich ähnlich viel Energie kostet. Nicht ganz so viel, aber halt eben auch. Und letzten Endes dann natürlich auch wunderschön recycelt werden kann und. Und deswegen kann man das natürlich sehr breit auffächern und früher oder später. Das war, glaube ich, das, was sie sich noch auf die Fahnen geschrieben hatten, ne? Wirklich die Geräte möglichst komplett zu recyceln und aus Recyclingmaterialien in Zukunft dann herzustellen. Also einen vollen Kreislauf zu machen. Das hatten sie, glaube ich, auch schon gesagt, wenn ich mich richtig erinnere.
Das wäre natürlich super. Können wir ja direkt zum nächsten Gerät, was wir eben besprechen wollten, rübergehen, wo es mich dann super interessieren wird, wie sie das machen, und zwar zu den AirPods. Da sollen erstmal dieses Jahr keine neuen kommen, sagt die Gerüchteküche. Also keine neuen AirPod Pros. Und
ja, ich habe das mal aus Spaß hier dabei geschrieben. Ich würde dann mal die Gegenfrage stellen: Hättest du für dieses Jahr neue AirPod Pro erwartet?
Nö.
Oder AirPods?
Nee, eigentlich. Also, ja, bei den normalen AirPods, das ist immer die Frage, ne? Was willst du besser machen? Ne? Also, kannst du den normalen AirPods jetzt keine aktive Geräuschunterdrückung oder sowas einbauen, weil dann brauchst du die Pros schon wieder nicht. Also ich habe jetzt kein Riesen-Update erwartet, ehrlich gesagt. Also.
Ja, habe ich auch so ein bisschen was mit den Schultern gezuckt. Ehrlich gesagt, wenn sie dann nächstes Jahr irgendwie wieder eine schöne Revision bringen mit einer neuen Chip-Version drin, mit ein bisschen mehr Laufzeit drin, mit irgendwie noch ein bisschen was verbesserter, neues Cancellation und sowas.
Kriegen halt
dann vielleicht noch ein, zwei anderen Sachen.
Genau.
Es kommt ja das Firmware-Update.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Genau, ne? Also es kommt ja erstmal ein riesen Firmware-Update und da kriegen sie ja schon riesig Funktionen und die Hardware, also nochmal, mir reicht die Akkulaufzeit für meinen normalen Gebrauch alles. Also mir fehlt es da an nichts. Ne? Also vielleicht eher so eine zweite Runde für das, wo wir eben von kamen, dass man sie besser recyceln kann, weil das wäre bei den AirPod Pros sehr interessant, wie sie die auseinanderkriegen. Das wird mich...
Ja, das wird spannend. Okay, wobei natürlich recyceln nicht bedeutet sauber auseinanderkriegen. Das reicht ja auch, wenn du die einfach zerknipsen kannst. Ja. Das hatten sie auch mit dem Video von dem neuen Dave gezeigt, der halt eben da irgendwie Taptic Engines recycelt hat, indem er sie halt eben aufgeknipst und dann den Inhalt rausgeschubst hat. Also klar, das muss man halt eben nur machen. Ne? Das ist einfach nur die Frage des Aufwandes.
Genau, das kostet halt Geld.
Für so ein Recycling.
Das ist immer das Thema. Ne? Und da andere Hersteller immer billig, billig, billig fördern, ist es ja gar nicht schlecht, wenn einer mal in eine andere Richtung rennt. Ja, aber nee, bei den AirPod Pros, ich muss zugeben, nein. Ich hätte jetzt nichts, also ich habe jetzt auf nichts Großes gewartet. Ich warte auf das Firmware-Update, das werde ich ja so oder so kriegen und sonst. Mhm. Aber das ist auch immer sowas, mir fehlt es auch an nichts, ne? Das ist ja auch so das Thema.
Ja. Aber wo ich gerade dran denke, hattest du nicht dieses Rattle-Problem? Da gab es ja auch irgendwie ein bisschen was geredet.
Ja, genau, Rattlegate nennt man es auch Spaß schon. Ja, ich habe das auf dem rechten AirPod, dass das klappert. Muss ich mal im Auge behalten, aber oder nochmal wen testen lassen, weil es könnte auch an meinem Ohr liegen, bin mir mal nicht so sicher, glaube aber eher nicht.
Ja, also erklären wir es mal ganz kurz, also es gab halt eben Gerüchte, nein, nicht Gerüchte, Aussagen, man sah auf Twitter verschiedenste Leute, die sagten, das würde bei denen relativ häufig sein, zum Teil relativ häufig sein.
Ja, also paar, die sollten halt,
dass die immer wieder kaputt gehen. Also in Anführungsstrichen kaputt gehen im Sinne von, dass die anfangen zu ratteln,
klappern.
Ja. Und dann letzten Endes wohl von Apple auch ohne zu maulen getauscht werden.
Ja.
Und dass verschiedene Leute das wohl schon relativ häufig getan hätten, war dann auch noch so eine Aussage. Ist natürlich schwer nachzuvollziehen, immer sowas. Aber das scheint dann wohl auch häufiger passiert zu sein. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, in welchem Kontext. Also du sagtest, du hast einen, der sich so verhält. Ich habe das bisher noch nicht gesehen. Ich habe noch mein erstes Paar. Ich hatte keinerlei Probleme
ich hab,
bisher.
Ich habe auch noch mein erstes Paar. Also ich habe da jetzt vorher nichts getauscht. Ne? Ich habe auch noch nichts gesagt seitens Apple. Werde ich aber früher oder später tun, bevor mir die Garantie davon läuft. Aber erstmal abwarten. Also bevor man da jetzt das Riesenfass aufmacht, würde ich jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Kann natürlich ein Herstellungsproblem sein, wenn sich das jetzt häuft. Bei solchen Mini-Dingen ist das auch immer so eine Sache. Ja, ne? Ich habe die AirPod Pros, muss ich dabei sagen, auch schon mit dem Gewissen gekauft. Das ist halt erste Generation. Es kann immer mal noch was dran sein. Wer Solid Proof Safe haben will, muss halt immer auf die zweite warten. Ne? Das ist grundsätzlich so. Ja. Also von daher,
Gut, also solange sie es tauschen, ist es ja okay.
Solange der Anruf, vor allem kannst du anrufen. Ne? Kannst sagen, hier so und so, dann schicken die ja so Dinge ja sogar zu. Also.
Ach so, ja.
Okay. Also du kriegst nur den einen AirPod getauscht. Ne? Du kriegst nicht komplett neue, sondern die tauschen wirklich nur den einen Kopfhörer dann.
Ja, richtig. Das habe ich auch schon gehört. Die sind dann schon entsprechend, die lassen sich dann nicht irgendwie auf was anderes verbinden, die Ersatzkopfhörer, sondern die sind dann schon vorgebunden auf das andere Ohrhörerpaar, was du hast.
Ja, ja, genau. Damit du die auch nicht irgendwie hinterher noch klaust oder so. Ja.
Genau. Ja. Also, sonst müsste man ja nur so einen Truck Ersatzohrhörer abfangen.
Das wäre auch gut, ja.
Das wäre lustig.
Nee, also, wie gesagt, ich habe nichts erwartet. Bin also auch nicht traurig, wenn nichts kommt. Wenn was kommt, auch nett, aber boah, nö.
Ja, genau. Also warten wir es mal ab. Aber für den Moment würde ich jetzt erstmal gespannt auf die Firmware warten. Das wird schon spannend genug werden für die nächste Zeit. Ja, ein weiteres Thema, was ich heute auf Twitter gesehen habe, das war, dass verschiedene Softwareentwickler, denen ich folge, in diesem Fall war das hier James Thompson, ein Screenshot twitterte von einem Scam, der wohl scheinbar momentan die Runde macht, der an Softwareentwickler gerichtet ist. Und zwar wird in dieser E-Mail, also quasi als Kundenanfrage bezüglich einer Software, die im App Store verkauft wird, wird dann gesagt, hier, wir haben Software XY gekauft, auf meinem iPhone XY läuft die aber nicht und stürzt immer ab. Ich habe die neu installiert, alles probiert und so weiter und so fort. Und dann im Anschluss habe ich Apple kontaktiert und die haben einen Refund, also das Geld zurückzuzahlen, abgelehnt. Danach bin ich im Apple Store gewesen, die haben sich das auch angeschaut, haben gesehen, dass ich ein Problem mit meinem Telefon habe, dann muss ich jetzt ein Upgrade machen, das kann ich mir aber nicht leisten und deswegen klappt jetzt deine Software bei mir nicht. Der Apple Store-Mensch hat gesagt, das wäre deine Software schuld, deswegen kann ich das jetzt nicht weiter benutzen. Kannst du mir das nicht zurückerstatten? Letzten Endes, das ist wie gesagt direkt an den Softwareentwickler dann jeweils gerichtet und was sie dann, wenn man mit ihnen anfängt zu sprechen, dann machen wollen, das ist, dass die Entwickler ihnen dann quasi die Rückerstattung, in Anführungsstrichen, die haben das nämlich gar nicht gekauft, dann auf ein PayPal-Konto überweisen soll.
Super Idee. Also, ja. Wieder so eine dumme Masche. Ne? Also bitte nicht drauf reinfallen auf so einen Blödsinn. Apple kümmert sich, Apple ist da der Verkäufer, Apple kümmert sich um solche Anfragen, nicht wir als Entwickler. Würde euch Apple kontaktieren und würde sagen, ey, wir haben hier ein Problem. Aber niemals würde Apple den Kunden direkt zu euch schicken mit so einem Blödsinn. Ich selber habe schon bei Apple eine App zurückgegeben, weil, keine Ahnung mehr wieso, ich glaube, die dann doch doof war, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war halt, ich weiß es nicht mehr, hatte irgendwas gekauft, habe das ausprobiert und habe gesagt, nee. Und das funktioniert ganz einfach. Also die machen das auch, wenn das relativ zeitnah machst. Und ich hatte da auch keine große Begründung. Ich habe einfach gesagt, gefällt mir nicht. Wir haben ja 14 Tage Rückgaberecht bei Online-Kauf in Deutschland. Und das Einzige, was war, ist, dass die natürlich dann, also erst habe ich die dann gelöscht gehabt auf dem iPhone, aber am iPad vergessen und das macht dann Apple. Die wird ferngelöscht. Ja, ja. Also die ist wirklich, die gucken schon, dass sie dann auch weg ist und die verschwindet dann auch aus deinen Käufen natürlich. Und was ja, ja völlig legitim ist und dann ist sie halt weg. Aber sowas Ösiges gibt es nicht. Das und niemals da irgendwem irgendwann überweisen, grundsätzlich nicht.
Ja, genau. Im Allgemeinen natürlich. Also wenn die Zahlung über eine Schiene gelaufen ist, dann nicht außen rum gehen und dann irgendwie was überweisen, weil die Wahrscheinlichkeit ist so gut wie 100%, dass das Beschiss ist.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Gut. Ja, so viel dazu. Dann gab es noch ein ganz nettes Gerücht. Das ist zwar so ein bisschen was in die Zukunft gerichtet, aber heute Abend, kurz bevor wir angefangen haben, habe ich das noch aufgeschnappt, dass es ab 2022 wohl Periskop-Objektive in den iPhones geben soll. Kannst du mit dem Ausdruck Periskop-Objektiv was anfangen?
Das sind die, die die Linsen bewegen können, ne? Also vor und zurück, also auseinander quasi fahren, nee. Ne? Oder nicht?
Nee, nicht wirklich. Das wäre ein Zoom-Objektiv. Wo also dann sich dieser Korpus bewegen kann, wo die Linsen drin sind und du dann letzten Endes einen Zoom hast. Periscope ist, da wird ein Trick verwendet, die gibt es tatsächlich bei einigen Herstellern jetzt schon zu kaufen, im Android-Bereich habe ich letztlich gesehen. Das ist, womit Umlenkspiegeln der Strahlengang umgelenkt wird.
Ach,
das
heißt ja, also,
du hast nicht direkt eine Linse hinten am Gerät rausgucken, sondern du hast quasi einen Umlenkspiegel, der dann zur Seite hin den Strahlengang so. Von dem einfallenden Licht ableitet. So wie beim, und da ist dann die Optik.
So wie beim U-Boot. Deswegen heißt das auch Periskop. Genau. Ja, alles klar, alles gut. Ja, ja, verstanden.
Genau.
Ich wusste doch, ich kenne das Wort irgendwo. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, dann ist logisch.
Ja, genau. Ja, also beim U-Boot ist das genau dasselbe, ne? Der, also da hat man auch zwei Ablenkungen, wenn wir mal das Beispiel machen, ne? Der Kapitän guckt unten von der Seite in ein Rohr rein und der Strahlengang geht dann im Prinzip von dem Okular, wo der Kapitän reinschaut, durch das Rohr hoch und oben wird es dann nochmal seitlich wieder abgelenkt, damit der Kapitän eben nicht in den Himmel guckt, sondern zur Seite die Schiffe sehen kann. Und dann auch, ne, wenn er sich runddreht, ja dann letzten Endes dann eine 360 Grad Rundumsicht machen kann. Das Rundumdrehen, das wird es jetzt sehr wahrscheinlich beim iPhone nicht geben, aber diese doppelte Ablenkung, also zweimal quasi den Strahlengang umzulenken, das ist sehr realistisch, weil dann hat man wieder einen flachliegenden Sensor auf dem Mainboard zum Beispiel drauf, hat aber mehr Platz dazwischen, um Optik unterzubringen. Das ist halt eben dann der Unterschied. Ne? Also jetzt, um bei dem U-Boot zu bleiben, in diesem großen Rohr, was vom Kapitän hoch zur Wasseroberfläche geht, da ist genug Platz für Linsenoptik.
Ja, ja, genau.
So, und genau so kann man das quasi in den iPhones auch machen. Hinten ist also quasi dann der Ausgang, der kommt dann nicht so seitlich raus, sondern gerade nach hinten raus, leitet dann aber innen drin einmal zur Seite um. Dann kann dann dort zum Beispiel eine Zoom-Optik eingebaut werden, weil ja da viel mehr Platz ist. Ne? Die vertikale Tiefe vom Gerät ist ja das Problem bisher. Und die seitliche Dimension, die ist ja viel flexibler. Ne? Das heißt also, in der Richtung könnte man dann dort ein Zoom-Objektiv einbauen und dann könnte man im Anschluss dann nochmal wieder umlenken in Richtung Mainboard, wo dann wieder der Chip so sitzt, wie er bisher auch sitzt, also einfach gerade drauf. So, und dann also wenn man es mal gesehen hat, ist es eigentlich ganz einfach. Wir können das ja verlinken. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Die Android-Geräte, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt Leistungsdaten technisch irgendwie mitstinken können. Aber wenn man das für Apple hört, dann kann man ja in der Regel immer davon ausgehen, dass die jetzt nicht so schlecht werden sollten. Ne? Weil sie werden jetzt bestimmt da nicht den Riesenkompromiss eingehen, dafür, dass sie jetzt optischen Zoom machen können, was ja dann eben der Vorteil davon wäre, dann irgendwie super schlechte Linsen dann letzten Endes dadurch zu haben, ja, oder Strahlengang zu haben. So, deswegen habe ich also da eine Hoffnung, dass das ein sehr, sehr gutes Produkt natürlich sein wird und damit dann auch große Freude, weil als jemand, der ja auch mit teureren Kameras in der Gegend rumspielt, weiß ich natürlich einen guten Zoom zu schätzen. Vor allen Dingen, wenn er eben optisch ist und nicht nur digital, das ist ja im Prinzip einfach nur vergrößern, also ein Bild vergrößern, und ein optischer Zoom ist halt eben in voller Auflösung das Bild zu vergrößern. Das bringt natürlich viel, viel mehr Qualität mit sich und die bisherige Vorgehensweise, mehrere Linsen zu machen mit unterschiedlichen Brennweiten, ist ja letzten Endes auch diesem Intent so ein bisschen geschuldet, dass man quasi zoomen möchte. Ne? Ja, ja. Also man zoomt ja quasi von der einen zur anderen zur nächsten, wenn man das jetzt bei dem Pro mit den drei Linsen sich anschaut. Und in dem UI von Apples Foto-App ist das ja auch so abgebildet. Ne? Ich kann quasi fließend auch zwischen denen hin und her zoomen und sie rechnen dann auch diese Bilder so ein bisschen was ineinander. Letzten Endes ist das halt eben so ein pseudo-analoger Digital-Zoom, könnte man sagen. Ne? Das ist so nicht, das ist so ein Hybrid-Ding letzten Endes. Ne? Nicht Fisch und nicht Fleisch, aber ist halt eben eine Zwischenlösung, die man machen konnte mit der entsprechenden Gerätetiefe, die sie bisher zur Verfügung hatten. Und jetzt dieses Periskop ist halt eben dann quasi die Möglichkeit, da echten analogen Zoom reinzupacken. Haben sie übrigens vor einigen Jahren schon Patente drauf angemeldet, ist also jetzt gar nicht so weit weg gewesen für Apple. Wusste ich auch schon seit Jahren im Hinterkopf und hatte immer so quasi darauf spekuliert, dass das jetzt irgendwann mal kommen könnte. Und war dann fasziniert letztlich zu sehen, dass das bei den Android-Geräten schon im Rollout ist, die ja manchmal, je nachdem, was das für Technologien sind, auch schon mal ein bisschen schneller mit solchen Sachen sind. Wobei die dann nicht zwingend besser sind. Ne? Das ist eben immer genau die Frage.
Nö, nur weil du der Erste bist, heißt noch lange nicht, dass du es am besten machst. Ne? Also wenn Apple in seiner Geschichte was gezeigt hat, ist, dass sie nicht unbedingt die Ersten sind, aber dass es, wenn sie es machen, dann auch am besten machen. Das ist ja immer so die Sache. Ne? Also sie bringen nichts Halbfertiges auf den Markt in der Regel und sagen dann hinterher hoch, sondern sie haben das am Ende ordentlich gemacht und das zahlt sich ja bei ihnen in der Regel auch ordentlich aus.
Man erinnere sich mal an Touch ID. Ja? Alle haben gefühlt vorher Fingerprint Authorization Kram drin gehabt. Und Apple nicht. Und dann sind die aber natürlich auch effektiv alle offen gewesen wie ein Scheunentor, weil alle irgendwie nur diese Billigscanner drin hatten. Und dann kam Apple mit Touch ID und hatten dann ein System, was wirklich regulär quasi nicht zu hacken ist. Klar gibt es immer Möglichkeiten, aber halt eben jetzt ohne große Aufwände. Und so ähnlich ging das ja dann weiter. Face ID großartig immer noch. Die anderen.
Ich glaube, es gibt bis jetzt noch niemanden, der das adäquat ordentlich gleich gut gemacht hat.
Ja, genau. Also irgendwelche Leute, die hier Special Props Masken bauen, haben das wohl, glaube ich, mal einmal gebrochen bekommen. Aber da liegen halt eben Profi-Masken für sehr viel Geld dahinter.
Ja gut, nichts ist hundertprozentig sicher. Ne? Also da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen, auch keine staatsgesicherten Sachen. Also wenn du Zeit hast, das wird ja auch jeder Hersteller oder jeder Profi beim Safe-Öffnen sagen, der teuerste Safe kann geknackt werden, du brauchst nur Zeit und das richtige Werkzeug. Das ist immer so. Also 100% Sicherheit gibt es nicht, sondern es geht ja darum, dass wenn ich mein iPhone auf dem Tisch liegen lasse, kriegt das nicht jeder offen. Ich kann es auch da liegen lassen und da kann auch nicht mal eben ein Kumpel dran und Blödsinn machen oder sowas. Dafür ist das ja gedacht und dafür ist Face ID ja schon eigentlich völlig überkandidelt. Also die ist ja schon so gut und so sicher, dass also das ist schon ein extrem gutes Ding. Ansonsten hätte es nämlich auch schon jemand kopiert, wenn das so super einfach wäre.
Ja, richtig. Genau. Also das scheint nicht ganz so trivial zu sein. Und trotzdem, ich liebe es. Also
jetzt zu Corona-Zeiten muss ich zugeben, zu Corona-Zeit ist die beste Zeit für Touch-ID-Geräte. Aber ist doch so. Also zu einer besseren Zeit hätten sie das iPhone SE nicht bringen können. klar, im Grunde ist Face ID super genial. Ich bin da total froh drum und ich möchte es auch nicht mehr missen.
Mhm. Dazu eine kleine Anekdote, wo du das gerade erwähnst. Und zwar, seitdem man ja jetzt Masken in den Läden, ist ja jetzt schon eine Zeit lang, aber eben Masken in den Läden anhaben muss, ist das halt eben immer so ein Problem, wenn man mit Apple Pay mit dem Telefon bezahlen möchte, was ich zum Glück nicht oft machen muss, aber was halt eben mal passieren kann. Oder ich muss halt eben zum Beispiel irgendwie auch eine Karte von einem Laden aufrufen oder sowas. Bei Starbucks ist mir das schon passiert. Und dann muss ich halt eben das Gerät aufmachen. Und ich mag halt eben dann nicht an der Kasse, wo ich von 5 Augenpaaren umgeben bin, jetzt irgendwie meinen Code eingeben, sodass den jemand sehen kann. Also habe ich mir dann angewöhnt, die Maske ganz kurz auf einer Seite aufzumachen, dann geht das Face ID schon von alleine auf, wenn es in dem Bildschirm steht, und dann mache ich die Maske wieder zu. Und ganz am Anfang bin ich ja tatsächlich das ein oder andere Mal angeranzt worden, dass ich doch die Maske nicht ausziehen soll, weil die halt eben alle da super drauf angeschärft waren, dass man die Masken ja im Laden unbedingt anhaben muss. Da wird ja auch ganz genau drauf geschaut. Das ist ja auch gut so. Aber mittlerweile haben das doch die Leute scheinbar kapiert, dass viele Geräte so nur aufzukriegen sind, sinnvoll, weil mittlerweile sehe ich oft eher so ein wissendes Nicken, wenn ich dann rüber gucke, während ich das mache.
Ja, ich glaube auch, dass die Akzeptanz dahingehend steigt. Es ist ja auch nur wirklich nicht so schlimm, das ganz kurz zu machen. Also wir reden ja wirklich über eine relativ kurze Zeit. Von daher,
Ja, war eine schöne Erkenntnis, dass ich da wohl nicht alleine bin und genau in der Situation dann das wohl häufiger gemacht
wird. Ich muss das auch in der Bahn morgens immer ein paar Mal machen. Ich mache dann nicht das Gesicht frei, ich tippe wirklich meinen Code ein und ich habe dann auch sogar einen alphanumerischen Code. Also ich habe nicht nur einen 6-stelligen PIN-Code, sondern ein richtiges Passwort, was ich dann eintippe. Aber sterbe ich jetzt auch nicht. Aber im Einkaufsladen nehme ich auch die Maske ab, wenn ich bezahlen muss, weil das ist mir dann auch zu lästig.
Ja, gut, also wenn ich den Code eingeben kann, kann ich auch den Code eingeben. Aber ich mag das halt eben nicht, wenn ich von vielen Leuten umgeben bin, man eigentlich nicht weiß, in welche Richtung man den Code jetzt sicher eingeben kann und nicht von der Sicherheitskamera gesehen wird. Was auch ja übrigens eine Riesengefahr ist für diese Codes, ne, potenziell. deswegen bin ich dann gerade in solchen Situationen etwas vorsichtig. Wenn ich jetzt in der Bahn sitze und ich kann genau kontrollieren, wo die Blickrichtung hingeht, und es schaut ansonsten keiner zu, dann ist das ja müßig.
Ja, ne? Also
kann man dann machen.
Im Grunde.
Ja. Gut. Ja, und dann haben wir noch ein Thema, und zwar hat Apple die Tage eine Studie veröffentlicht, wo sie die Kosten von E-Commerce-Plattformen vergleichen. So scheinbar so ein bisschen was im Vorlauf auf diese anstehenden Antitrust-Geschichten, was den App Store angeht, haben sie sich da wohl scheinbar die Mühe gemacht, da mal zusammenzutragen, was der aktuelle Stand ist. Ne, unter anderem ist ja eine der Sachen, die bei Apple da jetzt immer kritisiert wird, halt eben, dass sie so sehr hart auf diesen 30% beharren, die sie für Electronic Goods letzten Endes ja nehmen wollen. Und da haben sie also hier in einer Übersicht, ich werde das auch verlinken, die entsprechenden alternativen Anbieter dann mal zusammengetragen. Ich brauche das jetzt gar nicht im Detail durchgehen, denn im Bereich App Store haben es halt eben sowieso alle Apple nachgemacht. Deswegen haben sowieso alle im Prinzip 30% gemacht. Und sie haben auch einige andere Sachen noch aufgeführt, und da ist halt eben eine große Varianz drin. Da wurden zum Beispiel die Kindle E-Books bei Amazon aufgeführt, die je nach Variante auch schon mal 60%, ich muss mal aufrufen, auch schon mal auf jeden Fall sehr hohe Prozentanteile fordern. Muss mal gerade einmal durchgehen.
Ja. Also ich habe das überhaupt nicht gelesen, deswegen habe ich da auch nicht viel zu sagen.
Ja,
ich habe das überhaupt nicht
mitgekriegt. gibt ja sehr viele Sachen aufgeführt. Das fängt bei Amazon an, die wohl 8-17% standardmäßig nehmen. General Retail ist hier angegeben. Ja, viele Sachen für Deutschland nicht super interessant. eBay 10-12%. Booking hat 15%, Uber 25%, was gab es noch? Soundbetter bei Spotify 5%. Anchor, das ist auch von Spotify hier für Podcasts zum Beispiel, 30% für Sponsorships. Twitch bekommt interessanterweise zum Beispiel 50% auf Netto Subscription Revenue. Was richtig viel klingt. YouTube, da musste ich aber auch mit den Ohren wackeln. 45% von den Werbeeinnahmen gehen an YouTube.
Das ist mir nicht klar gewesen. Das wusste ich nicht.
Das ist viel.
Das ist wirklich viel, ja. Das ist ganz schlecht.
45%. Ja. 50% bei Purchases and Rental Revenue von Amazon Video Direct. Also wenn man bei Amazon Prime Video was kauft, 50% an Amazon. Kindle Direct Publishing zwischen 3 und 10 Dollar 30%, ansonsten 65%. Das wusste ich schon, das ist auch so krass. Bei Nook ist das anders. Ist es ähnlich, 35% und 60%, aber das gibt es bei uns, glaube ich, sowieso nicht. Ja, gut, so und alles müssen wir jetzt nicht machen. Audible, da habe ich auch nochmal mit den Ohren gewackelt. 60% für Exclusive Content, also diese Sachen, die es nur auf Audible direkt gibt. Ansonsten 75%. Jetzt weiß ich auch, warum die so krasse Rabatte machen, oft und gerne, weil die so viel Geld kassieren. Jetzt weiß ich auch, warum da die Leute so gerne drüber jammern. Audible ist nämlich ein sehr bekannter Pappenheimer an der Stelle. Ja gut, und dann geht's weiter. Commission Rates, also von Videoplattformanbietern. Xbox hat 30%, PlayStation, Nintendo, die haben eigentlich alle auch 30% für ihre Plattformen. Steam hat für Sales unter 10 Millionen 30%, danach wird es schrittweise günstiger. Epic Games hat nur 12%. So, und dann kommen letzten Endes dann die entsprechenden Stores, also Google Play Store hat 30% und 15% für Subscriptions nach einem Jahr. Das haben die wohl scheinbar auch nachgezogen, das wusste ich noch gar nicht. Amazon App Store 30% und 20% für Video Streaming Subscriptions. Samsung hat auch 30%, Microsoft hat 30% für die meisten Sachen und dann für wenige 15% und Apple hat auch 30% und 15% für nach einem Jahr die Subscriptions. Letzten Endes also, um jetzt nochmal auf die App Stores und die Preiswahl zurückzukommen, ist schon jetzt nicht überbordend teuer. Ich glaube, das wollten sie wahrscheinlich damit auch sagen.
Ich denke auch, sie wollten sich da ein bisschen aus der Schusslinie bringen. Da sind sie ja immer ein bisschen drin. Ja. Und
ja. Ist halt eben alles relativ. Ne, man könnte natürlich jetzt auch behaupten, die machen alle 30%, also jetzt zumindest die App Store Betreiber, weil Apple 30% hat. Ja, weil sie halt eben irgendwie der große Erfolgreiche sind, der das da vorgibt. Könnte man unken und natürlich dann auch potenzielle Reduktionen annehmen, sollte dann da Apple auch runtergehen. Aber ja, das ist jetzt auch nicht super untypisch.
Ne? Ja.
Es ist und bleibt eine Sache, die in manchen Fällen unglücklich sein kann. Wir hatten ja über so Beispiele gesprochen, halt eben das, was Spotify selber ja da zum Beispiel angeführt hatte. Das ist halt, also die Abos von denen sind halt eben nicht so kalkuliert, dass die da problemlos 30% an Apple abdrücken könnten. Und halt eben dann das zusätzlich vom Kunden zu nehmen, ist halt eben auch keine schöne Art und Weise, dann letzten Endes dann da das sich auf der Plattform dann bezahlen zu lassen. So, jetzt kann man halt eben drüber diskutieren, ist das jetzt ein Sonderfall? Müsste es dafür Lösungen geben, ja oder nein? Oder ist das dann Special Care? Also wäre das dann das, was sie eigentlich nicht machen sollten? Also Sonderverträge mit Einzelnen machen? Wobei es ja die Gerüchte gibt, dass Amazon und Netflix speziell verhandelte niedrigere Tarife haben, dann müssten sie sie mit anderen natürlich auch verhandeln. Und das ist natürlich dann eigentlich das Thema, worum es bei dem Antitrust-Thema eher geht, ne? Dass sie alle gleich behandeln müssen. So, und da bin ich natürlich mal gespannt, aber trotzdem ganz nett mal zu sehen, was sie hier so zusammengetragen hatten und ein paar von den Prozentwerten mal zu lesen, fand ich interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, mit Sicherheit nicht verkehrt.
Mhm, richtig. Ja, warten wir mal ab, was die Antitrust-Geschichten an der Stelle ergeben. Früher oder später wird es da ja dann auch noch ein paar Reaktionen geben. Sind wir mal gespannt, ob Apple bis dahin genügend klein beigegeben hat. Man hat ja das Gefühl, sie sind gerade dabei, so ein bisschen anzufangen, in diese Richtung zu gehen, hier und da Zugeständnisse zu machen. Ich bin mal gespannt, ob sie da nicht auch in diesem Bereich noch ein Zugeständnis machen werden und damit dann um irgendwelche großen Strafzahlungen drumherum kommen. Könnte ich mir gut vorstellen. Zumindest scheinen sie nicht vollkommen stur an die Sache ranzugehen, so wie sie das ja manchmal gerne machen.
Ja gut, ich denke, da bleibt ihnen auch nicht allzu viel Wahl, aber ja, also es ist mit Sicherheit nicht verkehrt, dann ein gutes Zeichen zu zeigen und gut will.
Genau. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen.
Ja.
Jetzt haben wir doch wieder 2 Stunden voll gekriegt, auch ohne Thorsten. Ja, Parole für Thorsten. Wir haben es geschafft.
Genau.
So, in diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend.
Genau. Schönen Abend.
Oder morgen.
Ja, genau. Schönen genau Abend, dem. Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und genau. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis dann.
Ciao. Ciao.